Sperrgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, West Coast Edition, Ausgabe 4 sind wir, glaube ich. 4?
Richtig.
So, wir haben jetzt schon eine Weile nicht mehr gepodcastet. Wir dachten, wir können jetzt mal die Sommerpause nutzen, um dann uns irgendwie wieder zu Wort zu melden. Ich bin hier mit dem Marc.
Guten Tag.
Ja, und ich bin der Pfleidi und das hier ist relativ. Der Marc sitzt im schönen Menlo Park, nicht Palo Alto, das war das andere. Ja, und ich sitze immer noch in Seattle und wir tun immer noch Dinge, auch wenn es die letzten Monate nicht so schien.
Genau, wir tun immer noch, was wir zum letzten Mal gemacht haben. Und ich bin tatsächlich auch, ich glaube, nur 30 G-Sekunden von Palo Alto entfernt. Ich glaube, die Grenze ist da recht knapp. Richtig, genau. Und ja, wann war das letzte Mal? Du bist jetzt unvorbereitet.
Ich bin total unvorbereitet.
Drück ich jetzt einfach. Ich sehe schon die Panik in deinen Augen, wenn ich das gefragt habe. Aber ich würde ein halbes Jahr würde ich tippen.
Also ich weiß, dass wir dieses Jahr noch nicht gesendet haben und wir wissen auch noch nicht, wann genau wir diese Folge veröffentlichen, aber nur fürs Protokoll, heute ist der 1. August. Nee, der 2. Ist heute der 2.?
Es ist
der 2. August.
So schlecht schon direkt am Anfang. Nee, gut, dann aber auf jeden Fall 8 Monate mindestens, wenn es nicht, ich habe gedacht, es wäre, naja, vielleicht, aber ein Jahr ist es hoffentlich noch nicht her. Das wäre eigentlich schade. Wir haben aber zu unserer Verteidigung schon seit Monaten gesagt, dass wir irgendwann mal TM wieder podcasten sollten. Und
willst du es wirklich wissen? Ich habe es gerade rausgefunden. War der 25.09.2017.
Das
sind ja nur 10 Monate.
Da hat man ja noch ein bisschen Zeit gehabt. Wenn ich mich schämen will, dann gehe ich einfach auf meinen Blog und schaue mal den nächsten Eintrag
an. Ja.
Ich glaube, das ist jetzt auch 3 Jahre her oder so. Aber es ist auch sowas, was man einfach nicht löschen will.
Ich weiß nicht.
Irgendjemand schaut es immer noch.
Ich denke mir im Zweifelsfall ab und zu, ab und zu stolpert man ja noch, wenn man dann irgendwie alte Backups anguckt oder wenn man dann vielleicht nochmal irgendwelche Server umzieht und dann guckt, ob der Blog wieder läuft, dann schaut man ja, was man da mal irgendwie gepostet hat. Manchmal ist das ja gar nicht so scheiße.
Nee, ich bin tatsächlich durchgegangen und habe alles, was scheiße war, von so, keine Ahnung, als ich 17 war oder wann auch immer ich das Ding angefangen habe, das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her, habe ich einfach alles gelöscht. Und behaupte auch, dass es nie passiert ist. Aber der Rest ist dann da noch.
Ja, ich erinnere mich noch dran. Ich habe mir irgendwie irgendwann mal damals noch auf blogger.com im Jahre 2005 habe ich mir mal so ein Ding eingerichtet. Ja, und dann bin ich durch diverse Blogging-Engines gegangen und habe das irgendwann mal benutzt und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwann hatte ich dann...
Jeder Ansatz von Unicode ist bei mir auch durch 38 Blogging-Engines. Was war es? 2006 CPU-Temperatur unter Linux auslesen war der erste Punkt des Jahres, sage ich doch.
Ja, ich hab sehr viel über verschlüsselte Backup-Festplatten geblockt aus Gründen. Und irgendwie Linux-RAID-Systeme und was weiß ich was. Naja, was man denn so tut.
Wir können nicht sagen, was da drauf ist, aber...
Genau. Ja, das sind die wichtigen Linux-Distributionen, die man so aus dem Internet bekommt.
Richtig. Ja, und unsere Themen haben sich ja erstaunlicherweise, verschlüsselte Backup-Festplatten, die haben sich ja gar nicht so geändert. Über was reden wir denn heute?
Also ich weiß jetzt nicht, von was du redest. Das hat doch alles nichts miteinander zu tun.
Es war die Jahrzehnte und wir werden einfach nicht besser. Nee. Nein, Home Network Shenanigans steht gerade das Thema der Woche hier. Warum?
Naja, wir wollten da eigentlich schon mal eine ganze Weile drüber reden und das Lustige ist, seit der letzten Sendung hast du dein komplettes Heimnetzwerk wieder umgebaut, deswegen können wir da wieder drüber reden.
Moment. Zweimal umgebaut.
Richtig.
Ja, das ist das Traurige.
Man muss ja hier auch genau sein. Ja, also ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen über Wi-Fi und Kram informiert und habe mir dann irgendwie nochmal einen Access Point besorgt und sonstige Dinge und habe ein bisschen mit irgendwelchen Smart hier Lightbulbs rumgespielt und so. Ich glaube, du warst ein bisschen aktiver.
Ich hab meinen NAS ausgetauscht. Das letzte war ja so Marke Eigenbau. Jetzt habe ich was Kommerzielles. Ich habe mein WLAN zweimal ausgetauscht von einem kompletten Ubiquiti-System auf Netgear Orbi, wunderschöner Name, und auf ein jetzt Eero-System, so wie die ganzen Podcasts immer Werbung machen. Und dann habe ich auch noch mein Smart Home umgebaut von Samsung SmartThings über Vera auf tatsächlich Home Assistant und Raspberry Pi und Zeug, aber die Details gibt es dann gleich. Ich würde einfach sagen, wir fangen mal mit dem NAS an. Ja,
zieh's durch. Was hast du dir denn gekauft?
Genau.
Und oder warum genau, hast du dir das gekauft? Das ist vielleicht auch eine ganz gute Frage.
Genau, ich habe normalerweise auf dem NAS so was die Use Cases angeht, ist halt so der Standard ein geschertes Netzwerkverzeichnis, wenn irgendwie meine Frau sagt, hier, wo sind denn die Hochzeitsbilder? Dann sage ich, bevor du da irgendwie alles über AirDrop und dann hat sie so kleine SSD und doof und alles. Dann wäre also schön, so ein Samba oder AFP-Share zu haben. Time Machine für alle Devices im Haushalt, jeder ein privates Laptop, ein Geschäftslaptop. Früher noch der Hackintosh, der ist jetzt auch mittlerweile kein Hackintosh mehr. Und das ganze Zeug dann da halt auch drauf backuppen. Und dann gibt es noch immer so Sachen wie zum Beispiel einen Plex-Server, wenn man seine, ich sag mal, DVD-Rips, die sich so ansammeln im Laufe der Jahre, wenn man da quasi auf den Apple TV irgendwas streamen will, dass das da auch noch drauf läuft. Und ich hatte eigentlich ein recht überpowertes Xeon D-basiertes NAS-System. Der ist dieser Xeon mit so, was waren es, 35 Watt, glaube ich, TDP, Thermal Design Power. Und hat er auch irgendwie 32 GB RAM. Und da habe ich recht viel Spaß mit gehabt und recht viel gelernt. So angefangen mit normalem Linux, ich glaube in Ubuntu und ButterFS aufgesetzt, da hin und her konvertiert von RAID 1 auf RAID 10 und dann auf Proxmox umgestiegen mit ZFS und da mit SSD-Cache und 2,5-Zoll-Platten mit 4 Gigabyte, Terabyte und SSD ist jetzt irgendwie dann nachher noch auf Proxmox umgezogen. Im Grunde haben die immer alle exakt dasselbe gemacht und warum ich umgezogen bin, hatte also meist nicht wirklich so richtige Gründe. Mir war halt auch so langweilig oder ich wollte mal ButterFS lernen. Ich muss mich aber auch
mit irgendwas beschäftigen. So.
Genau, richtig. Und jetzt bin ich, das lief eigentlich recht lange, lief auch recht gut. Ich habe so ein Supermicro Motherboard mit, wie heißt es, einem BMC, also so einem Out-of-Band IPMI-Controller-Ding mit einem eigenen Web-Interface. Also selbst wenn ich mal im Urlaub war und der Rechner aus irgendeinem Grund ausging, konnte man den dann remote wieder anmachen und KVM-Funktionalität und alles. War eigentlich ganz gut. Aber der Nachteil ist, dass ich das ganze Ding in einem IKEA-Regal betrieben habe, mitten im Wohnzimmer. Habe ich halt hinten so ein bisschen aus der Wand ein kleines Loch rausgemacht, habe so einen tatsächlich nicht wirklich hörbaren, großen, USB-gepowerten Lüfter, der halt so die Hitze da ein bisschen rauspustet. Aber selbst damit hat man das System immer noch gehört. Gerade wenn es dann nachts war oder so, dann hörst du halt immer so dieses Hintergrundrauschen von den Lüftern in dem System.
Du schläfst ja jetzt auch nicht im Wohnzimmer unbedingt.
Nee, aber wenn du dann halt da rumsitzt und einen Film schauen willst, dann ist es irgendwie, der Film ist gerade leise, weil sie irgendwie nichts machen, du hörst immer dieses blöde...
Ja, ja.
Und irgendwie war mir auch so, weil das halt alles so selber zusammengesteckt war, war es mir irgendwann zu doof, dass man da, keine Ahnung, was denn immer, wenn man irgendwie in Urlaub gegangen ist, habe ich immer das Ding quasi rausgezogen, dass es nicht in diesem kleinen Kabuff, wie wir eigentlich sagen, im Kabuff den Hitzetod stirbt. Im Grunde war der immer okay von der Hitze her und so, aber ich habe auch tatsächlich damit gar nichts gemacht. Am Anfang habe ich halt gedacht, ja, klar, da kann man jetzt irgendwie auch noch Videos umkodieren, wenn man will, so auf H265 von H264 für das alte Zeug, das ich eh nie wieder anschaue, ein bisschen Platz sparen, aber da willst du halt auch das Ding gerade in diesem kleinen Ding nicht unbedingt noch 24 Stunden CPU rumrödeln lassen. Deswegen habe ich jetzt gedacht, irgendwann mal, ach, was wäre das nicht schön, wenn wir einfach wieder einen NAS bekommen hätten oder kaufen würden, wo ich mich nicht über die Software kümmern muss. Also Proxmox war eigentlich ganz okay so. Es war ein bisschen nervig. Ich habe dann angefangen, mit Home Assistant rumzuspielen und dann den USB-Stick in den Container irgendwie durchleiten und alles. Das ging so mäßig. Aber irgendwelche komischen Permission-Issues und die Benutzer zwischen den Containern. Und wie gesagt, dann habe ich gesagt, nee, ich kaufe mir jetzt einfach mal ein, in Anführungszeichen, normales HomeNAS wieder. Ich hatte davor schon so einen QNAP, irgendwie TS2.
Das war so ein Two-Bay.
Ja. Two-Bay-Dingens, genau. Ich habe eh so, also mit, das, ja, gibt es ja 8 Terabyte-Platten, habe ich jetzt 2. Ach, viel mehr brauche ich im Endeffekt auch nicht.
Das wirklich. Sind aber dann schon die, und, diese
3,5 Zoll, genau. Also das sind nicht mehr die kleinen liegen jetzt hier noch rum, aber die kleinen sind sehr langsam, auch recht stromsparend und deswegen, als jetzt dann in diesem, ich sag mal, recht heißen System drin war, habe ich gedacht, okay, müssen wir jetzt vielleicht nicht noch die heißesten Festplatten der Welt reinmachen. Aber jetzt habe ich einfach 2 große Platten reingetan habe mir überlegt, dass QNAP, erstaunlicherweise hat QNAP im letzten Jahr oder so keinerlei neue Modelle rausgebracht. Oder in den letzten 2 Jahren. Also ich habe es mal, ich glaube, verkauft, da war ich schon bei Facebook, aber es waren, glaube
ich,
2 Jahre her. Ja,
ich glaube, als wir das letzte Mal drüber geredet haben, da habe ich dann danach ein paar Wochen auch nochmal so ein bisschen recherchiert, weil ich dann auch mal am Überlegen war, mir so ein Teil zu kaufen. Da gab es, glaube ich, dann gerade neue Modelle, die irgendwie mit neuen, ich glaube, die hatten so, wie heißen denn die kleinen Prozessoren von Intel, die sind ein bisschen günstig, Celeron, meinte ich. Also die hatten dann so irgendwie so neuere Celeron, das war dann auch schon irgendwie, ich glaube, Quad-Core oder so. Und die hatten dann auch schon hier so die Hardware-Instruktionen drin für AES und sowas. Ich glaube aber danach sind dann keine großen neuen Sachen mehr gekommen. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch ein paar Monate her.
Ja. Und es ist im Grunde immer noch genau derselbe Krempel. Also so wie ich gesehen habe, hat QNAP keinen, also zumindest bei diesen 2B-Systemen, das war jetzt die einzige, die ich mir angeschaut habe, kein neues Zeug. Und Synology, ich wusste, dass die, gerade als ich mit ButterFS, BTRFS damals rumgemacht habe, wusste ich, dass Synology einer so der ersten Hardware-Hersteller war, die das auch wirklich als Dateisystem eingesetzt haben. Und das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist in dem Zusammenhang, aber zumindest machen sie mal was Neues und halten die Software am Laufen. Ja. Was schon mal ganz gut ist. Das ist immerhin ein gutes Bild.
Ich habe mich gerade daran erinnert gefühlt, als ich nochmal irgendwie so Sysadmin-Zeug und Hardware-Gedöns und sowas gemacht habe, vor ein paar Jahrzehnten mittlerweile, würde ich schon sagen. Da gab es irgendwelche Storage-Systeme, so wie hieß es, so SAN-Geschichten, Storage Attachment Network, oder ist es das richtige Akronym? Ich weiß es gar nicht mehr. Da gab es ein Waffel-File-System. Das könnte man mit dem Butter-File-System. Also Butter, WAFL. Das war dann irgendwie auch so ein proprietärer
White Area File.
Nee,
Waffel. Das schaust du mal nach und machst es in die Home Notes, in die Show Notes.
Auch von NetApp. Von NetApp war das für solche NetApp Storage Solutions Gedöns.
Ja, da habe ich ja die NetApp
Files. Ja, genau. Ja, und die hatten
Keinen Spaß im Zweifel. Leckerchen. Vielleicht kommt daher ButterFS, aber naja. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, QNAP, die hatte ich schon mal. Ich finde es doof, ich will das nicht kaufen. Synology wusste ich, dass die hatten diese Surveillance Station, das war eigentlich eine ganz gute, so, wenn du Webcams hast, kannst du die quasi da über dieses Ding anzapfen und aufnehmen. Also ich wusste, die Software war immer ganz okay, die hatten recht viele so Cloud-File-System-Backup-Lösungen, hatten anständige Docker-Unterstützung, wenn man irgendwelches Custom-Zeug laufen lassen will. Da habe ich gedacht, gut, kaufe ich mir jetzt eins. Das Synology DS918 Plus habe ich mir jetzt geholt. Hat 4 Bays und 2 M2 SSD-Slots. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach rechts und links die 8-Terabyte-Platten rein, habe die in den RAID 1 geschaltet, dass die sich gegenseitig abdecken, wenn eine kaputt geht. Habe in der Mitte meine 2, da hatte ich noch 2 512 Gig Festplatten rumliegen, habe die auch in den RAID 1 geschalten und habe sie aber einfach als Volumen gemountet. Das ist also so mein Scratch-Volumen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, so temporäres Zeug, was man mal schnell haben will, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das Plex Transcoding Directory. Also wenn du irgendwie so temporär was rumcodierst, dann macht er das auf die SSDs, dass der da nicht groß auf I.O. warten muss. Und dann habe ich noch 228 Gigabyte M2 SSDs reingemacht. Und was ganz cool ist, der kann die als Cache für die bestehenden RAID-Platten nutzen. Also meine 8 Terabyte-Platten, die eigentlich recht langsam sind, laufen jetzt, Writes laufen auf und auch Reads laufen erst auf die SSDs, die im RAID 1
gemerkt sind. Die werden dann quasi auf Platte geflasht, oder?
Die werden dann irgendwann auf Platte ausgeflasht, genau. Und du kannst sie entweder als Read, nur als Read-Cache, wenn du nur eine hast, oder wenn du zwei hast, ich glaube wegen der Ausfallsicherheit, kannst du es als Read- und Write-Cache auch nehmen. Und das Coole am Write-Cache ist, du kannst auch sagen, hey, wenn du sequentielle Writes bekommst, also nicht irgendwie so randommäßig, sondern wenn er da einfach durchstreamt quasi, dann schreibt die direkt auf die Festplatte. Die kann auch ihre 100 Megabyte pro Sekunde oder so problemlos im RAID-Verband. Musst du ja quasi nur so warten, bis die erste Ja sagt quasi. Und da kannst du also dann auch also raussuchen, wie oft du denn deine SSD beschrieben haben willst. Wenn die ein bisschen länger halten muss. Aber ich schreibe da eh so wenig drauf. Im Grunde soll ich es für beides anmachen. Lesen und schreiben. Und er hat dann halt auch den Cache, wenn du draufgeschrieben hast, versucht er einfach den Cache da aufzufüllen. Und wenn du dann einen Block anforderst, der noch im Cache ist, dann holt er sich den halt da raus. Ich weiß nicht, was die unterdrunter liegend für eine Technologie verwenden. Ich glaube, das ist was Eigenes. Also gibt ja, was Flash Cache hieß es mal. Also hat Facebook Blog gebaut und dann wurde das irgendwie open sourced als irgendein anderer SSD-Cache. Aber die werden alle irgendwie, du musst mit jeder Kernel-Version anpassen und wurden da eigentlich nicht mehr maintained. Vielleicht macht Synology sowas, vielleicht auch nicht, aber.
Naja, solange es funktioniert.
Also, genau. Und deswegen, da wollte ich mich halt nicht drum kümmern. Also mit ZFS habe ich halt immer hier und das ist mein Syllog-Device und das andere und jetzt die Parameter einstellen und hoi die hoi. Ja, jetzt habe ich einfach das auf der Synology.
Also eine Sache, die mich halt auch bei so Eigenbausachen immer gestört haben, die man zum Beispiel in irgendwelchen kommerziellen RAID-Systemen immer hatte, was halt auch ganz gut ist, sind halt so Geschichten wie, ja, so mal ganz primitives Monitoring, dass du halt eine rote LED hast, die blinkt an der Stelle, wo die Platte kaputt ist, dass du halt einfach sagen kannst, okay, ich ziehe jetzt mal die alte Platte raus, steck eine neue rein, lass das RAID resilvern und dann ist gut. Und nicht, du musst jetzt irgendwie dann erstmal rausfinden, welche Platte mappt denn jetzt auf welches Device so. Weil ich meine, bei manchen, wenn das so ganz krasse Sachen sind, dann kann man es vielleicht durch das Ohr an den Platten irgendwie rausfinden.
Ja, anfassen, was
oder,
nicht mehr
oder anfassen oder, so. Oder nach Vibrationen gucken.
Am meisten merkst du es ja nicht mal, weil du ja deinen eigenen Cronjob haben musst, der irgendwelche Logdateien durchsucht.
Der dann plötzlich.
Und schaust, ob die noch
der dann sind. Plötzlich nicht mehr funktioniert, weil die Platte wegkackt.
Genau, weil dein SMTP-Provider irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwas anders eingestellt hat. Ja. Und genau, und das wollte ich halt nicht. Auch so Sachen wie Integration von der UPS. Also ich habe irgendwann mal gab es billig so einen großen Batterieklotz. Und mit einem USB-Kabel und der kann dir halt sagen, wie viel Ladung er noch hat und er kann dir sagen, oh, der Strom ist jetzt weg. Und in Synology kann ich halt einfach sagen, hier UPS-Support an und dann sagt Synology halt, ja, okay, cool, ich habe hier das USB-UPS. Wenn der sagt, der Strom geht weg, dann warte ich, bis er auf 10% Batterie runtergeht und schalte mich dann aus. Und so, okay, cool.
Läuft.
Das ist wunderbar. Mehr will ich gar nicht. Und das ist dann auch, also das geht auch mit Unraid hatte ich damals versucht als Software, das konnte das dann recht problemlos, das war dann so recht benutzerfreundlich, aber im Endeffekt, also ich bin jetzt eigentlich recht glücklich mit diesem Synology. Ich habe bisher nur einen Container laufen, das ist Plex. Ich kann, da das auch so ein Celeron J irgendwas ist, kann ich Hardware-beschleunigte Transkodierung anmachen für Plex. Bedeutet, selbst wenn ich irgend so ein 1080p H265 Gedingens auf 1080p H264 umrendern muss, dann geht mir da die CPU auf 20% hoch oder so und der macht das alles über Hardware, was ganz praktisch ist. Und selbst mit dem Docker war das nicht so das Problem, das einzurichten, musste einfach nur ein CH-Mod einmal machen auf dieses Device von außen, Docker als Privileged Container laufen lassen und dann läuft das. Ist ganz gut. Und dann, ich benutze halt immer die Docker von Linux Server IO. Die haben alles, was du eigentlich willst für so ein media-orientiertes Heimnetz, haben die schon als fertigen Docker-Container mit gutem, dünnen Base-Image und muss ich mich da also auch nicht
sind das dann irgendwelche
und eigentlich bisher ja. echt zufrieden.
Also wenn du sagst dünnes Base Image, ist das dann irgendwas, was jetzt irgendwie auf Alpine Linux
ist? Ja, es sind glaube ich meist Alpine Linux Images und das ist ganz nett, dann brauchen die nicht so viel und die machen es halt auch richtig, dass sie alle Konfigurationsordner als Mount kannst du reinmachen. Also ich habe die Config für Plex und so weiter, habe ich alles als normale Dateien auf der Platte und der Container liest dann halt von denen. Bedeutet, wenn ich den Container update oder wenn ich den lösche und wieder neu installiere, sage ich einfach, hier liegt dein Zeug, viel Erfolg und er fährt dann hoch.
Ja, ist jetzt halt auch ganz cool, weil wenn du zum Beispiel irgendwelche Geschichten hast, wo die Config-Dateien jetzt noch manipuliert werden, indem du zum Beispiel irgendwelche Konfigurationen im Web-Interface zusammenklickst und du schießt dir mal den Container weg. Oder du updatest den auf eine neuere Version und dann startet ein neuer Container, dann geht dann halt deine ganze Config auch nicht flöten.
Genau, das machen die halt alles für dich und die machen auch so das ganze Logging und das ganze Geraffel, das ist alles super aufgesetzt. Bin da also recht zufrieden mit. Die Synology, das System, also ich hatte vorher schon einen recht kleinen Mini-ITX-Tower, aber die Synology ist halt nochmal, ich sag mal, mindestens 25% kleiner. Quasi komplett geräuschlos, gerade mit nur 2 3,5-Zoll-Platten und der Rest SSDs. Das ist dann angenehmer und du kannst auch so Spielereien Dual-LAN-Port mit irgendwie Trunking und schieß mich tot, kannst du alles einfach im Web-Interface dir anklicken und sagen, hier, du hast jetzt 2 IPs oder je nachdem wie smart dein Switch ist, kannst du da auch irgendwie Failover, Pipapo machen. Ist ganz gut. Genau.
Jo.
Du hast immer noch kein NAS, du bist immer noch glücklich.
Nein, was heißt glücklich? Wie kann man denn glücklich ohne NAS sein? Sehen wir mal ehrlich. Also es ist halt so eine Sache, ich habe im Moment gerade genug andere Spielereien sonst am Laufen, dass ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis habe, ständig mein Heimnetzwerk umzukonfigurieren. Sagen wir es mal so, ich habe dann irgendwelche anderen Hobbys, die mich dann irgendwie sonstige Dinge machen lassen.
Wo hast du denn zum Beispiel Fotos? Weil du machst recht viele Fotos, recht gute Fotos.
Dankeschön.
Und du hast die wahrscheinlich in großer Auflösung.
Ich habe die im RAW-Format. Aber das ist eigentlich relativ primitiv, wie ich das habe. Also ich habe halt eine 512 GB SSD. So ein USB-C / normales USB 3, also mit so 2 unterschiedlichen Kabeln, je nachdem an was für ein Computer die hängt. Da ist auch mein ganzer Lightroom-Katalog und alles mit drauf. Die wird regelmäßig dann gebackupt.
Manuell nehmen wir?
Naja, wenn sie angesteckt ist halt.
Aber gebackt up von der SSD auf was Backups?
In die Cloud.
Oh, in die Cloud. Sehr gut.
Also letzten Endes ist es halt, ich habe da halt jetzt zumindest auf dem einen Computer habe ich einen Arc laufen. Kann man ja diverse Storage-Geschichten konfigurieren. Und das Backup momentan aus Legacy-Gründen, weil ich zu faul war, das bisher umzuziehen, Backup, das ist noch auf S3. Dadurch, dass ich irgendwelche Azure-Credits bekomme, war ich auch mal im Überlegen, das einfach auf Azure Blob Storage umzuziehen.
Spaß dir die 2
Nee, das ist tatsächlich, geht es mittlerweile schon ganz, also ins Geld in Anführungszeichen. Ich zahle das halt irgendwie, glaube ich, $6.50 oder so an Storage-Gebühren.
Nein!
Ja, weil ich hatte da schon unterschiedliche Sachen. Das Problem ist halt, wenn man jetzt gerade so Software wie jetzt Lightroom benutzt, da hat man halt so seine RAW-Bilder. Die werden ja aber dann nicht angefasst von der Software eigentlich. Daraus baut sich Lightroom im Endeffekt dann irgendwie so Smart Previews, nennen die das. Das sind halt dann kleine Vorschaudateien, die man halt benutzen kann zum Editieren. Da kann man reinzoomen, rauszoomen.
Der rendert dann irgendwie eine JPEG raus.
Oder ja, das ist irgendwie ihr eigenes proprietäres Format. Aber solche Sachen.
Okay.
Und du hast dann halt deine kompletten Metadaten in deinem Lightroom-Katalog so, in welchen Ordner gehören die Sachen, mit was für Sachen, wo sind die getaggt und so weiter und so fort. Die ganzen Edits, die sind dann halt damit drin. Das soll jetzt mit der neuen Version, oder sagen wir mal, mit der neuen Generation von, also ich weiß nicht, sollte es Leute geben, die da nicht wissen, von was wir reden. Adobe Lightroom, das ist so eine, wie soll man sagen, so eine Suite, mit der man Bilder, also so Fotos hauptsächlich verwalten und so ein bisschen editieren und Batch-Editing und sonst was mitmachen kann.
Aber eher so Farbschema anders einstellen, Kontrast hoch und runter, weniger irgendwie ich sag mal, keine Ahnung, Schnurrbart anmalen.
Ja, wen.
Also es ist nicht Photoshop-mäßig, sondern es ist eher so.
Also das ist ein quasi non-destructive Editing. Die Grenzen sind da so ein bisschen fließend. Also ich meine, in Photoshop kannst du auch sagen, du legst irgendwie einen Curves-Layer drüber oder du machst irgendwelche, drehst deine Schatten hoch oder machst irgendwelche, dunkelst Highlights ab oder sonst irgendwas. Kannst ja auch alles in Photoshop machen. Sowas, also aber für sowas ist Lightroom halt im Endeffekt optimiert.
Hat also die ganzen anderen Sachen, die Photoshop hat, nicht so wirklich so irgendwelche Layer verwaltet. Nee,
also gar keine Layer. Du kannst halt sowas, du kannst halt, du kannst dir die ganzen, du kannst quasi Edits zusammenklicken, du kannst die in Presets zusammenfassen, dann kannst du zum Beispiel ein Preset nehmen oder irgendwie Settings kopieren und kannst die auf einen kompletten Satz von Bilder anwenden. Und so mach mal diese Bilder, mach die mal gleich. Du kannst dann da halt irgendwie so, ja, Weißabgleich und so weiter und so fort, Bilder croppen. Du kannst auch so einzelne kleine Teile aus dem Bild vielleicht rausklonen, wo du jetzt, wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, hast ein bisschen Dreck auf der Linse oder Staub auf dem Sensor oder sowas. Naja, so, also sowas macht Lightroom. Ich benutze aktuell noch, sagen wir mal in Anführungszeichen, die ältere Version, die allerdings noch aktualisiert wird und die eigentlich auch von den meisten Fotografen benutzt wird. Das ist dieses Lightroom Classic. Also ich habe da dieses Creative Cloud Bundle, was halt irgendwie Lightroom und Photoshop beinhaltet und habe da halt eine Subscription bei Adobe. Kriege ich auch ein bisschen Cloud Storage, was ich so benutze, um dann mein Zeug mit meinem Phone zu synchronisieren, weil ich da meistens ja Sachen irgendwie auf Instagram poste und dann tue ich einfach die Sachen. Also mein Workflow sieht halt so aus, dass ich mich mal ein bisschen hinsetze, meine Sachen irgendwie durchrate und die Sachen mit den höheren Ratings, die kommen dann quasi automatisch auf mein Handy und da werden sie dann meistens nochmal irgendwie genauer durchsortiert, wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe und ich überlege mir dann, was ich wie was.
Ja. Okay, aber Backup-mäßig, das lebt alles auf der Platte und kommt dann eins zu eins einfach,
genau.
Nachdem es angeschlossen wird, per Arc in die Cloud.
Genau, das also.
Also du hast dann zu Hause kein zweites Backup.
Naja, ich habe ein altes Backup, was ich mache. Ich habe noch solche normalen Festplatten, Backup, so USB, so 2,5 Zoll USB-Festplatten rumliegen. Alle paar Monate ziehe ich mir da mal den kompletten Inhalt von der SSD auf eine dieser Backup-Platten, dass wenn irgendwie alles abbraucht und alles abbrennt und die Cloud explodiert oder so, dass ich dann zumindest noch mal irgendwie eine Möglichkeit habe. Ja, es ist gar nicht so.
Einfach den Metallkasten.
Ja, es ist gar nicht so einfach. Also es gibt jetzt mittlerweile auch so Anstrengungen von Adobe, da mehr Cloud-based Zeug zu machen mit diesem normalen Lightroom. Also sagen wir mal, der Produktname ist dann einfach nur Adobe Lightroom CC und nicht mehr Lightroom Classic. Bla ist jetzt irgendwie, kann man sich drüber streiten, ob es eine besonders gute Namensgebung ist oder nicht. Naja, und bei der neuen Version ist es dann halt so, dass es irgendwie darauf optimiert ist, dass alle deine Bilder quasi in der Cloud leben, wo, naja, ist halt dann auch wieder so eine Sache. Ich glaube, es wäre für mich praktisch, weil ich halt oft an unterschiedlichen Computern editiere, weil, naja, keine Ahnung, im Zweifelsfall, mein Arbeits-Mac ist irgendwie schneller und macht halt mehr, hat halt eine richtige Grafikkarte und sonst was. Mein anderer ist halt irgendwie praktischer und liegt halt im Zweifelsfall mal im Wohnzimmer rum, aber dann will dann vielleicht mal meine Frau benutzen, weil die gerade irgendwelche Sachen selber macht oder irgendwelche Videos schneidet oder sonst irgendwas. Und es ist einfach für meinen Workflow halt am praktischsten, wenn ich einfach sage, okay, ich schnapp mir schnell die SSD, ich stecke die in den nächsten Computer, den ich gerade finde, und dann editiere ich das halt. Ja, ich glaube, so NAS wäre vielleicht ganz nett. Ich bin mir aber da nicht sicher, ob da die Performance gut genug wäre, jetzt im Vergleich zu einer SSD, die man halt direkt dranhängt. So,
Das stimmt allerdings. Ja, ja gut, kommt halt dann auch aufs WLAN an wahrscheinlich. Also das NAS selber wahrscheinlich ja, aber dann wie du ja auch immer verbunden bist.
Ja, und das ist halt das andere Ding. Ich weiß nicht, ich habe das früher in anderen Wohnungen gemacht, dass ich dann irgendwelche Kabel durch die Wohnung gezogen habe und irgendwie hinter irgendwelchen Küchenmöbeln durch und sonst irgendwas an Türrahmen lang und so. Können wir dann vielleicht dann gleich dazu kommen. Ich habe mittlerweile eigentlich ein Wi-Fi, mit dem ich so halbwegs zufrieden bin und wo ich eigentlich gut genug angebunden bin für alles Mögliche. Das hat mit Sicherheit nicht die Bandbreite von einem Gigabit Ethernet, ist aber gut genug für das, was ich momentan so mache.
Ja, was hast du denn? Geh mal einfach direkt
ins Ja, also ich glaube, ich habe einen Export, den du auch mal hattest. Ich habe diesen Ubiquiti Unify 802.11ac.
Ja. Der deckt einen, der ist komplette Haus bei dir abdeckt.
Also ich lebe in keinem besonders großen Haus. Das ist auch nach amerikanischen Standards eher so aus Pappe gebaut.
Hilft manchmal, ja, wenn er nicht durch die Stahlbetonwand durch muss.
Also jetzt bis auf so in dem, also wir haben so einen kleinen Garten hinten raus, bis jetzt in den äußeren Rändern vom Garten habe ich eigentlich ganz guten Empfang überall im Haus. So bis auf die Straße raus eigentlich. Ich habe da auch lange mal geguckt, habe auch mir so Eero und hier Orbi und
WLAN.
Ja, also ich habe mir da auch mal die ganzen Wirecutter-Artikel über irgendwelche Wi-Fi-Systeme und dann gab es ja da noch irgendwie Home Network Builder oder wie diese Seiten auch alle heißen.
Ja, Small
Network Builder. Ja, irgendwie können wir ja mal verlinken in den Shownotes später. Ich habe mir das alles mal angeguckt ich wollte halt keinen so ein, keine Ahnung, Asus hier 125 Antennenmonster irgendwo rumstehen haben, was irgendwie aus Plastik ist und nach 2 Monaten nicht mehr abgedatet wird. Also
ja, und also Webinterface sieht aus wie Grütze, die App, die sie machen.
Ja, halt und sie so, haben dann halt irgendwelche
Ho Chi Minh Enterprises App.
Ja. Ja, und dann haben sie halt irgendwelche super duper hier gaming-mäßigen Benchmarks. So, ja, und wir haben hier synthetische Benchmarks und wir machen hier dann irgendwie 700 Megabit die Sekunde tatsächliche Netto-Datenrate und so.
12 Zentimeter Entfernung vom Router.
Ja. Ja, und das Ding ist halt, was ich mir halt auch angeguckt habe, ist, das ist dann halt immer, wenn du dann halt eine WLAN-Karte hast, die halt, oder halt einen Laptop hast, wo der Scheiß schon eingebaut ist, wo man dann halt entsprechend viele Antennen drin hat, die diese ganzen Multiplexing-Technologien, die momentan auch noch nicht so ganz standardisiert sind, unterstützen. Was keines meiner MacBooks oder meiner Handys oder sonst irgendwas unterstützen würde. Deswegen wäre es halt auch totaler Quatsch, da irgendwie jetzt irgendwie Kram zu kaufen, der super hart auf Bandbreite optimiert ist, wenn keiner meiner Clients das im Ansatz nutzen kann. Und ich meine, die haben dann schon irgendwie Beamforming und sonst irgendwas drin, dass die irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das tatsächlich praktisch funktioniert, sie riechen irgendwie, wo die Clients herkommen und sind dann in der Lage, eher so ein bisschen ihre Sendeleistung in die Richtung zu drehen, wenn ich das richtig verstanden
habe. Ja.
Ja, und letzten Endes, ich wollte halt irgendwas, was wirklich rock solid ist. Und das habe ich, glaube ich, mit diesem Ubiquiti-Zeug gefunden.
Ja, Ubiquiti. Hast du, du verwendest es halt, du hast einmal die Software installiert, das Ding einmal eingerichtet oder sogar im iPhone eingerichtet und jetzt hängt das Ding halt an einem Switch oder einfach steht nur so am Modem dran?
Nee, ich habe das an die Wand gehängt. Ich habe damit so, das ist ziemlich cool, es gibt diese Command hier,
M3.
Ja, genau, diese Command-Strips.
Die doppelseitiges Gummi.
Ja, das ist so, ich glaube, in Deutschland kennt man die als Tesa-Power-Strips.
Also, ja, ähnlich. Ich glaube, die M3 sind, da gibt es sicher was von Tesa auch.
Also es ist auf jeden Fall so ein Zeug, da hat man halt so Klett-Gedöns und man hat halt mehr oder weniger auf beiden Seiten so ein Band, das ist hat einen relativ starken starkes selbstklebendes Klebeband mit dran und auf der anderen Seite ist es so eine Art Klett. Das kann man an die Wand packen, dann kann man das da an quasi das Zeug an die Wand kletten und man kann es aber halt auch wieder abmachen diese Klebestreifen lassen sich dann halt irgendwie wieder entfernen. Jedenfalls habe ich das Ding an die Wand gehängt. Das hängt relativ hoch bei uns im Flur. Und dann geht da halt ein Kabel zum unserem normalen Router. Ich habe auch mal, also wir haben da irgendwie so einen komischen Krebsrouter. Das ist auch irgendwie eine verkrüppelte Version von einer normalen, von so einem normalen Router, den es halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, glaube ich, ein Züxel oder sowas. Züxel, das hört sich auch irgendwie so ein bisschen.
Ich, ganz ehrlich, ich wollte das nicht verkaufen müssen.
Der kauft es doch.
Und die haben wir von Züxel.
Kauf doch Züxel doch mal dein WLAN.
Ja, das klingt, als würde das die
Cola. Ja, genau. Das klingt irgendwie so wie Züxelit oder irgendwie. Ja.
Wahrscheinlich.
Ja.
Da ist das WLAN aber
auch. Ja, natürlich. Also ich habe das komplett, alles ausgemacht, was ich irgendwie nicht brauche. Ich hatte damit ziemliche Zuverlässigkeitsprobleme mit dem ganzen Teil. Ich war auch kurz davor, das durch was anderes zu ersetzen. Also ich hätte noch so einen anderen, so einen älteren Netgear-Router gehabt. Da konnte ich irgendwie DDWRT drauf installieren. ja. Oder nee, warte mal, vielleicht habe ich da sogar hier OpenWRT
drauflaufen. Heißt es noch so? Heißt es jetzt nicht Lede? Nee, es hieß und dann haben sie es wieder
umbenannt oder so. Ich weiß es nicht. Es ist auch völlig, völlig egal.
Große
Ich habe da irgendeinen WRT drauf installiert. Das Problem war nur, ja, dann muss, weil unser Netzwerkanbieter irgendwie, es sind halt Assis und die haben dann die Zugangsdaten irgendwie hart in den Router mit einprogrammiert und man kann die schon bekommen, dann muss man da aber irgendwie eine Hotline anrufen und dann irgendwie rumnerven, dass man die Zugangsdaten bekommt. Weil eigentlich wäre das gar nicht so schlimm, also bei mir kommt halt irgendwie so Glasfaser ins Haus. Also wir haben halt so eine komische Box außen am Haus hängen. Da kommt eigentlich Ethernet an. Du brauchst halt irgendein Endgerät, was WLAN-Tagging beherrscht und dann musst du auf einen bestimmten Tag, ein bestimmtes Tag konfigurieren und du brauchst halt deine Einlog-Zugangsdaten. Dann könnte man das theoretisch machen. Allerdings hat sich das Thema bei mir jetzt relativ erledigt, weil ich habe jetzt nicht so ein fancy-schmancy Netzwerk am Laufen, was halt irgendwie über stabiles WLAN und stabiles Internet hinausgeht.
Genau, aber du hast jetzt auch, also jetzt wo das WLAN aus ist, du hast
Also ich hatte tatsächlich so Probleme, dass innerhalb vom Abstand von je nachdem von ein paar Stunden bis zu ein paar Tagen in zufälligen Zeitabständen immer mal wieder unser Router neu gestartet ist.
Ja, wahrscheinlich haben sie halt einen Kühlkörper nicht richtig.
Ich weiß es nicht genau, was es ist.
Wo dein WLAN groß ist.
Ja, da können wir später auch mal drüber reden. Ich habe dann irgendwie noch einen alten Raspberry Pi hier rumliegen gehabt. Den habe ich dann als Analyse-Software genommen. Hab mir da irgendwie ein Raspbian draufgeknallt, hab da irgendwie SmokePing drauf installiert und hab dann alle möglichen Endgeräte in meinem Netzwerk anpingen lassen. Sowohl über Wi-Fi als auch über andere IP-Adressen über Ethernet. Und habe mir dann da so ein Bild machen können, was denn gerade wie abkackt und habe halt gesehen, dass dann immer mal wieder in unterschiedlichen Zeitabständen einfach mal die IP vom Router weg ist.
Aber gut, wenn es jetzt funktioniert.
Also ich hatte davor noch so ein bisschen so ein Krepel-Setup, wo ich auch das Wi-Fi aus hatte und dann quasi meinen alten Netgear-Router als Wi-Fi-Access-Point benutzt habe. Und hatte da dann quasi ein doppeltes NAS. NAS, NAT. Aus anderen Gründen, wegen irgendwie IP-Adress-Konfigurationskonflikten und sonstigen Geschichten. Egal, ist alles nicht mehr der Fall. Ich habe jetzt hier irgendwie das Ding. Ich habe das mit diesen Strips an die Wand getaped und mein eigentlicher
Router. Den Unify-Router hast du, den Access Point hast du über die App konfiguriert oder läuft du irgendwo bei dir? Also es ist Java,
MongoDB. Ja, das ist so eine Sache, die mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt hat, weil du kannst entweder sagen, okay, du klickst dir so ein Ding und hast dann so ein Konfigurationsteil quasi in der Cloud. Das gibt's ja mittlerweile auch von denen, dass du da ein paar Dollar im Monat zahlst. Und du kannst dann über ein Webinterface und hier SSL gesichert und sonst was kannst du dann deinen Router konfigurieren. Will man vielleicht auch nicht. Du kannst dir diese Controller-Software, also um mal einen Schritt zurück zu machen, diese Unify-Dinger, die sind halt nicht so richtig für den puren Home-Consumer-Bereich gemacht. Das ist eigentlich eher so.
Ja, es ist Small and Medium Business.
Genau, also im Zweifelsfall ist halt die Annahme, wenn du dir so ein Ding kaufst, dass du so ein bisschen ein größeres Netzwerk hast, wo du dann halt auch Controller-Komponenten im Netzwerk hast. Und dann halt quasi eine zentrale Oberfläche haben willst, über die du dein komplettes Netzwerk konfigurieren kannst. Und da gibt's dann halt, keine Ahnung, da gibt's irgendwelche Router, die damit kompatibel sind, die du dann damit konfigurieren kannst. Dann gibt's diese Access Points, über die wir schon geredet haben. Dann gibt's für die Access Points noch mal so Mesh-Erweiterungs-Nupsis, mit denen du noch so ein bisschen die Reichweite boosten kannst. Dann gibt's irgendwelche Power-over-Ethernet-Switches, mit denen du dann deine ganzen Geschichten auch mit Strom versorgen kannst. Und letzten Endes kann man das halt alles in eine Oberfläche rein konfigurieren und dann halt alles über eine Web-Oberfläche steuern oder über eine App im Zweifelsfall. Ja, ich habe es da mal drauf ankommen lassen, habe mir das Teil gekauft und ich benutze eigentlich ausschließlich die iPhone-App und das ist völlig gut genug, weil
iPhone-App kannst du irgendwie eine SSID aufsetzen, ich glaube dann noch ein Gästenetzwerk und
aus der iPhone-App raus kannst du Firmware-Updates, die jetzt auch nach einer ganzen Weile richtig, immer noch kommen, kannst du irgendwie regelmäßig einspielen. Du kannst deine WLAN-Zugangsdaten konfigurieren. Du siehst deine Clients, du siehst auch, welche Clients wie guten Empfang haben. Also
Bandbreite.
Ja, genau, genau. Du siehst halt auch so ein bisschen Metadaten über deine Clients. Also was ich zum Beispiel dadurch gelernt habe, ist, dass ich in der Position, in der ich mein Apple TV stehen hatte, hatte der relativ schlechten Empfang. Jetzt habe ich ihn an eine andere Stelle gestellt. Jetzt hat er besseren Empfang. Das sind halt auch so Sachen, die ich mit anderen Routern vorher einfach nicht konnte. So, also oder es war irgendwie unzugänglich oder es war hässlich und ich habe es nie benutzt oder so. Ja, also die haben eine relativ nette iOS-App. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Android aussieht. Man kann über diese iOS-App, wenn man diese Controller-Software am Laufen hat, also es ist irgendwie Java-Software, die irgendwie MongoDB-Backends hat. Und irgendwie
das ist ja das fieseste Kreis.
Also, aber da gibt's, glaube ich, auch fertige Docker-Container, die man dann im Zweifelsfall in so einem NAS oder sowas laufen lassen kann.
Genau.
Also man kann dann über diese Mobile-Apps kann man sich auch auf so diesen Controller verbinden und kann dann auch über sein Handy mal schnell so noch den Router umkonfigurieren und sonst was. In meinem Fall ist es relativ egal, weil ich habe halt ein Gerät und dann verbinde ich mich da halt direkt drauf. Man kann dann halt auch so Dinge, also was ich irgendwie machen wollte, kann ich damit. Man kann irgendwie das SSH-Passwort von dem Access Point kann man ändern. Man kann irgendwie die Wi-Fi-SSID und die Konfiguration, welches Wi-Fi man wie aufmacht und Guest-Network und sonst.
Kannst auch irgendwie 8 Wi-Fi-SSIDs, 2 mit Captive Portal, 1 mit Radios und kann
ja genau, also man kann jetzt auch noch Radius-Anbindungen machen und keine Ahnung, im Zweifelsfall könnte man da wahrscheinlich auch noch irgendwie ein Active Directory oder ein LDAP oder sowas ranhängen, aber ist jetzt halt ein bisschen Quatsch für jetzt mein Home-Netzwerk.
Richtig, genau. Das war ja auch mein Setup, also ich hatte auch diesen ersten 802.11ac Access Point von denen. Und ich habe es dann natürlich, weil so läuft es halt, komplett übertrieben und habe dann auch das Internet-Gateway von denen, also den Router, habe einen von ihren gemanagten Unify-Switches mit Power over Ethernet genommen. Also da konnte der quasi der AP übers Ethernet-Kabel auch mitbetrieben werden. Und es lief alles auch ganz gut. Das Problem war nur, dass unsere Wohnung hier, die wir hier mieten, recht länglich ist. Bedeutet, der Router steht halt neben dem Kabelmodem im Wohnzimmer, was exakt die eine Wand der Wohnung ist. Und dann ist halt die Küche und das erste Schlafzimmer und ein Bad und das zweite Schlafzimmer. Also wenn ich bei mir im Schlafzimmer dann irgendwie mit, keine Ahnung, ich habe so einen kleinen portablen Beamer, wenn man da mal was noch auf der Wand schauen will oder so, dann hatte der halt auch so maximal 2 von 5 Balken, weil der halt irgendwie durch 4 Wände durchfunken musste. Und irgendwann habe ich auch gesagt, ja, das ist schon ganz gut, aber dann ist immer so, ja, irgendwie die V6-Adressen, die Comcast hier announced, da haben sie ewig keine native Integrierung für gehabt, musstest du immer alles irgendwie auf der Konsole von Hand frickeln. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ja, das ist mir jetzt zu doof, dass ich da so viele Dinge habe, obwohl ich im Endeffekt, ich brauche keinen Switch, der irgendwie smart ist, also ich mache da nicht groß viel mit WLAN-Tagging und was auch immer da alles noch möglich ist, ich mache.
Aber du könntest dir einen Debug-Port konfigurieren, auf den aller Traffic gemirrored wird. Könntest
Natürlich,
du.
natürlich. Könnte ich machen, aber das mache ich schon im Geschäft genug. Das muss ich jetzt hier nicht zu Hause machen. Und dann, ja, habe ich einfach gesagt, okay, ich hole mir jetzt irgend so ein Mesh-System. Da gibt es ja im Grunde, ist überall quasi derselbe Nupsi drin, und wie sie es dann halt konfigurieren, ist anders. Und habe mir die alle durchgelesen. Mesh-System, weil ich halt auch im Schlafzimmer und wichtig, draußen in unserer Wohnanlage gibt es so einen Pool. Wenn ich am Pool sitze, will ich natürlich WLAN haben. Will nicht wie ein Tier hier im zwei Balken LTE-Netz surfen, sondern habe ich gedacht, gut, dann machen wir es richtig, dann machen wir im Wohnzimmer einen, und dann machen wir noch so einen zweiten, mindestens einen zweiten Satelliten, und machen so ein Mesh-Netzwerk, und dann hat man die gute Abdeckung. Und habe es mir dann durchgelesen, und Netgear Orbi war das erste, was ich mir gekauft hatte. Die haben, ganz interessant, ist recht groß, aber die haben einen separaten Backbone. Bedeutet, die machen ein eigenes WLAN-Netz auf 5 GHz, glaube ich, auf, nur damit die zwei Geräte, die zwei Satelliten miteinander reden
Also die
können.
haben quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass die halt quasi mehrere WLAN-Chips verbaut haben und die haben quasi eine dedizierte Hardware und dedizierte Kommunikationskanäle, um quasi untereinander zwischen den Access Points quasi, dass die Access Points miteinander reden können und die Clients benutzen dann nochmal dedizierte Hardware, um quasi darauf zu connecten. Das heißt, du teilst dir halt nicht die Bandbreite zwischen, oh, die Router reden miteinander
Genau.
und die Clients reden mit den, oder die Access Points reden miteinander
Genau.
und die Clients reden mit den Access Points.
Ja, oft ist es halt so, wenn du sagst, okay, dein WLAN hat 1,3 Gigabit oder so Durchsatz, dann gilt es halt für einen Client da drin. Und wenn der sich dann die Zeit mit allen anderen teilen muss, dann wird es irgendwie langsam etwas blöd. Und aber ich habe, also diese Geschwindigkeit ist eh, im Wohnzimmer hatte ich sie wahrscheinlich, im Wohnzimmer ging das recht schnell. Im Endeffekt habe ich kein Gigabit-Internet hier, habe ich keine Lust mehr zu kaufen, ist zu teuer. Und das Schnellste, was ich wirklich will, ist entweder mein Netzwerk, 200, was habe ich, 250 Megabit oder so, auslasten. Das geht problemlos. Und das andere ist eventuell Backups oder Dateien kopieren vom Laptop aufs NAS und vom NAS aufs Laptop. Und selbst damit ist es mir im Grunde egal, ob ich da irgendwie 500 Megabit oder 800 Megabit kriege. Das ist beides schnell genug. Und der Netgear Orbi war ganz okay. Die App war halt, ist halt Netgear. Also das Webinterface war halt irgend so ein alter Krepel. Die iPhone-Apps, da hast du gemerkt, dass das auch so eine verwurstete, läuft auf allen Mobilsystemen-App war, die so ein bisschen nicht zu Hause ausgesehen hat. Und es gab nicht wirklich großartig Netzwerk-Updates. Sie konnten so, IPv6 ging zwar, und das WLAN war auch recht schnell und nett. Und was ganz nett war, an den Satelliten konntest du, ich glaube, 4 LAN-Ports hatten die. Oder 5 LAN-Ports in einem Satelliten. Also ich habe halt hier im ersten Schlafzimmer, was auch so ein bisschen der Büro ist, wo der Oculus Rift rumsteht und Zeug. Da konnte ich halt allen Krepel, irgendwie einen Apple TV und einen HD Home Run, also so eine TV-Antennendingens nach H264 Tuner, den konnte ich da einstecken. Und also im Grunde hatte ich die alle auf Ethernet laufen und hatte also quasi von meinen 20 Geräten, die im WLAN waren, waren jetzt nur noch 10 im WLAN, weil alle anderen per Kabel direkt in den Router eingesteckt waren und der halt über das Backbone dann mit dem anderen geredet hat. Das war nett, aber es gab immer wieder so komische Probleme. Wenn ich zwischen den Routern gewechselt bin, das Handover, keine Ahnung warum, aber hat nicht so super funktioniert. Also auch wenn ich irgendwie einen Speedtest laufen habe, hast du halt richtig gemerkt, wie er die Router wechselt und wie es dann auf einmal super langsam wird. Und das andere war dann, wenn ich nach draußen gegangen bin, dann war auch so, je nachdem, auf welchem der zwei Router ich gelandet bin, war das mehr oder weniger gut, und es gab irgendwie keine Möglichkeit, die Clients irgendwo, ich sag mal, zu zwingen, auf den anderen Router zu gehen. Und die Logik, das zu machen, war wohl auch nicht so ausgereift. Genau, Orbi, genau, ich hatte gemeint, dann gab es immer noch so Probleme mit dem, irgendwie der Algorithmus war nicht so gut, der sich dafür, also der da quasi rausfinden musste, auf welches Device jetzt welches Gerät gehen sollte. Und Das war, sie waren auch ein bisschen groß und ich habe das hier so versucht, irgendwie in den Schreibtisch irgendwie in so eine Schublade mit reinzufriemeln und das ist dann auch nicht so, weil irgendwie ich habe keinen Platz gehabt, das irgendwo sonst hinzustellen, weil die Dinge halt tatsächlich so groß waren wie, was hat man denn, die Höhe von der DVD-Hülle, so von früher die großen, wo die Filme drin kamen. Und war also so mäßig zufrieden, hatte die, glaube ich, recht günstig gekauft, die hätte ich irgendwo auf eBay geschossen oder bei irgendeinem Amazon oder eBay 20% günstiger, bla bla, sonst was.
Die hatten auch, glaube ich, eine ganz komische Form. Also die waren auch...
Die ja, also auch, sind so ein bisschen baugig.
Ja, auch nicht so, also ich weiß nicht, sahen vielleicht so ein bisschen aus wie eine komische, komisch gewölbte Vase oder sowas. So ein bisschen eine längliche Vase oder irgendwie so.
Ja, also sie sahen jetzt nicht super schlecht aus.
Nee, aber halt unpraktisch, ja. Weil man sie halt jetzt nicht einfach irgendwo drauf stapeln konnte oder so. Und aber auch nicht schön genug, dass man sie halt irgendwo hinstellen konnte und dann irgendwie da präsentieren konnte. So.
Genau.
Ja, das finde ich an diesem Ubiquity-Teil ganz gut. Das hat so ein bisschen, ist vielleicht so die Fläche von so einem normalen Essteller. Aber vielleicht ist gerade mal...
So ein kleiner.
Ja, so ein kleinerer Teller. Vielleicht, weiß ich nicht, so Größe von einem Kuchenteller, würde ich mal sagen. Oder ein bisschen größer vielleicht.
Genau, Kuchenteller passt ganz gut, ja.
Und ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht so 4, 5 Zentimeter tief. So. Mhm. Ist also relativ flach und jetzt auch nicht riesengroß. Ja, die kann man halt theoretisch, es gibt Leute, die machen die an die Decke, ich habe es jetzt irgendwie an die Wand gemacht.
Weiß gar nicht, wie ist denn die Richtcharakteristik, weil ich wusste nie, wie ich meine, ich hätte meinen einfach flach auf dem Dings liegen, aber andere drehen es komplett rum, andere legen es an die
Keine
Wand.
Keine Ahnung, also ich glaube, Wand und Decke geht beides, ich glaube, das kommt halt auch immer drauf an, wenn du es an der Wand hast, also ich glaube jetzt, die Richtcharakteristik ist halt, es geht halt in die Richtung, wo jetzt nicht die Rückseite ist.
Ah. Also es ist keine Kugel, sondern eher so eine Niere, Doppelniere.
Ja, sowas in der Richtung, glaube ich. Ich glaube, das kann man, da gibt es auch Daten, okay. Das kann man, glaube ich, nachgucken.
Ja. Und du hast es halt bei dir, glaube ich, auch recht mittig, in Anführungszeichen, im Haus hängen, oder ist das eher?
Ja, so im vorderen Drittel des Hauses, würde ich sagen.
Okay, aber nicht auf der komplett einen Seite oder anderen Seite.
Ja, und also man kann halt das Ding hat irgendwie auch so Status-LEDs, die kann man glücklicherweise ausmachen, weil sonst leuchtet das ganze Haus nachts irgendwie
Haus
blau.
Nachts, ja.
das. Und ich hatte ja früher dann immer ganz, wo du gesagt hast, mit dem Schlafzimmer und so, ich habe halt direkt neben dem Schlafzimmer hier noch ein zweites Bad. Und da hatte ich halt quasi ständig WLAN-Abbrüche mit meinem alten Access Point.
Nein, das ist, doch nicht im Bad. Da kommt's doch
drauf
an.
Ja, richtig, sag ich doch. Und also habe ich jetzt nirgends mehr. Also gerade auch hier, wie gesagt, ich habe auch nirgends irgendwie Kabel liegen im Moment. Wir podcasten jetzt hier auch und haben hier unseren Videostream am Laufen und sonstige Sachen und so. Bis jetzt keine Probleme. Außer, dass irgendwie gerade vorhin das Video eingefroren ist. Aber ich glaube, das ist eher ein FaceTime-Problem.
Ja, wir beschuldigen da mal Apple.
Ja, Apple hat's bekackt.
Und jetzt, genau. Aber der NetGear, wie gesagt, ich war dann so mäßig zufrieden. Und dann kamen keine Software-Updates mehr über irgendwie 3, 4 Monate. Wo du dann denkst, so, wenn alles immer 4 Monate dauert, ist ja auch doof. Und weil ich, keine Ahnung, zu viel Geld und oder Langeweile habe, habe ich dann gedacht, gut, dann versuchen wir jetzt nochmal was anderes. Schlimmstenfalls schickst du es zurück. Es gab dann noch Google Wi-Fi, aber Google Wi-Fi kriegt nicht so wirklich gute Bewertungen im Normalfall. Also was Durchsatz angeht, liegen sie immer recht weit hinten. IPv6 konnten sie eine lange Zeit nicht. Und wen es dann noch gibt, LinkedIn WLOP, aber die sehen auch, LinkedIn ist halt auch wieder so eine Krepel-App und wahrscheinlich Krepel-Webseite. Und Wer noch übrig blieb, war dann Eero, E-E-R-O, also gerade wenn man Podcasts im englischsprachigen Raum zumindest hört, dann tauchen die auch öfter mal als Sponsor auf. Und die haben auch ein Subreddit, ich habe dann mal im Subreddit geschaut, weil so nach diesem Netgear-Ding, in diesem Orbi-Subreddit, haben halt auch viele Leute gesagt, ja, hier gab es mal da Probleme und ach ja, die neue Firmware und die wird dann sicher kommen und hier noch die Beta der Firmware und bla. Und in diesem Eero-Subreddit, was ganz cool war, dass da tatsächlich auch einer der Entwickler drin ist. Der ist also wirklich, sagt dann auch immer, wenn sie sagen, hier neue Firmware, bla bla bla, ach, das klingt ganz gut. Und dann kommt er und sagt, ah ja, nee, wirklich, da hat man auch recht viel getan. Hier ist das und das neu und so verhält sich das. Und so, okay, cool. Und die App ist recht schick. Also ich habe mir die App einfach mal runtergeladen und das angeschaut. Sieht recht dufte aus und die Hardware ist auch recht hübsch. Und habe ich gedacht, gut, dann kaufe ich mir die. Habe auch immer wieder gewartet. Keine Ahnung, warum eBay in den USA, die sind so, die wollen so gerne Kunden haben, dass sie öfter mal einfach so einen 20% Gutschein einfach reinrotzen und sagen, hier für 24 Stunden oder so könnt ihr 20% auf Elektronik bekommen. Dann habe ich gewartet, bis das passiert ist, habe mir die gekauft. Einziger Nachteil, den ich jetzt bisher sehe, ist, dass die Anzahl an Ethernet-Ports im Gegensatz zu diesem Orbi doch recht wenig ist. Also sie haben zwei, glaube ich. Also ja, doch zwei.
Zwei pro Station, oder?
Zwei pro Station und an der Masterstation willst du halt an einer das Modem haben. Und aber an den, also die Dinge können alle die Masterstation sein. Und wenn du nicht das Modem reinsteckst, kannst du es halt als normalen Ethernet-Anschluss verwenden. Warte mal, nur, dass ich sicher gehe, dass es wirklich zwei sind. Ja, genau, zwei. USB-C als Power, was ganz cool ist irgendwie, ja, so. Ja. USB-C, warum nicht? Das fand ich, das war halt auch ganz cool, so, ja, okay, dann hast du nicht so einen proprietären Mistdingens, sondern du kannst irgendein beliebiges USB-C-Ladedingens verwenden. Das ist ganz cool. Und sehen schick aus, erlauben dir auch LEDs ausschalten und so Zeug. Die App ist super sexy. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist, dass sie so halb Cloud-basierend sind. Also, dass du dann, die machen halt wahrscheinlich auch so ein Dynamic DNS-Geblabla für dich. Und ich glaube, wenn die abkacken, dann kannst du, glaube ich, dein WLAN-Passwort nicht ändern.
Ja, ich glaube, das ist dann halt auch so, um dann so Features anzubieten, wie so Remote-Konfiguration und sonstige Geschichten. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil das Ding ist halt, ja, okay, du kaufst dir jetzt irgendwie die Hardware, dann paar Jahre später läuft es vielleicht mal eine Weile und sag mal, die melden jetzt Insolvenz an, weil keiner mehr ihre Router kauft oder so. Oder was weiß ich, es gibt sonstige Probleme, dann ist halt irgendwie die Hardware für den Arsch, weil du sie halt einfach nicht mehr benutzen kannst. Ich meine, das ist jetzt so eine Sache, die man abwägen kann. Im Zweifelsfall ist es zumindest bei mir persönlich so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann keinen Bock mehr auf das Zeug habe und es durch was Besseres ersetzen will, ist deutlich höher, als dass irgendwie eine Firma, die gerade schon irgendwie seit Jahren etabliert ist, irgendwie bankrott geht. Dann ist natürlich noch diese ganze Privatsphären, Security, Privacy, sonst was Debatte mit, willst du denn irgendwelche Devices in deinem Home-Netzwerk haben, die wo theoretisch, sagen wir mal, eine fremde Firma von außen drauf zugreifen kann. Ich glaube, das kann man für sich selber, ja. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber abwägen.
Ja. Mir ist es lieber, dass ich eine Firma habe, die eventuell darauf zugreift, aber auch Sicherheitslücken anständig schnell patcht, als wenn ich irgend so ein Krepel-Hardware habe, wo NetGear dann irgendwie sagt, ja, in 3 Monaten kommt das Security-Update. Und dann ist mir
ja,
das
muss ich dann, muss ich dann einfach...
Ich habe gerade meine AirPods haben gerade so ein komisches Geräusch gemacht, was eigentlich Batterie leer, aber scheint voll zu sein. Falls ich weg bin, das deswegen.
Ja, passt schon. Komisch. Also ja, im Zweifelsfall willst du lieber, dass irgendwie vielleicht eine Firma, die dafür bezahlt wird, Zugriff zu deinem Home-Netzwerk hat, als irgendwie Hacker aus sonstigem Schurkenstaat. Im Zweifelsfall.
Richtig. Was ganz cool ist bei Eero, sie haben jetzt auch so ein Labs-Feature, also du kannst dann irgendwie so Sachen wie zum Beispiel Band-Steering, also dass du eventuell auf 5 GHz umgelenkt wirst, oder Smart Queue Management gegen so Bufferbloat und Zeug. Kannst du alles in der App anmachen, sagen, hier ist noch ein bisschen experimentell, aber könnt ihr gerne testen. Habe ich im Grunde alle an, funktionieren super. IPv6 funktioniert super. Und sie haben über Eero Plus, das kostet im Jahr, keine Ahnung, $100 oder so, haben sie einerseits irgendwie so komische Zusatzdinger, Werbung blockieren, Malware, Filter, was weiß ich, Kindersicherung, sonst was, benutze ich nicht. Aber sie haben dann so auch so Sachen wie eine One-Password-Subscription, die da automatisch mit drin ist. Und die haben irgendeinen VPN-Anbieter, der ist dann da auch mit drin automatisch, der gut genug ist, wenn ich irgendwie am Flughafen nicht im
offenen WLAN surfen will. Das ist dann auch gut integriert so, oder?
Das ist, nee, gar nicht, aber da zumindest ist so, ich glaube, die One-Password-Family-Geschichte kostet, glaube Also das ist eine Family-Account, den sie dir da geben. Der kostet sowieso...
Ich glaube, der kostet $5 im Monat.
Also die sind dann sowieso über die 12 Monate bist du dann eh schon bei $60. Und dann kannst du auch noch die 20 mehr zahlen und kriegst eine VPN-Verbindungsgeschichte und die ganze Werbungsfilterung. Also die arbeiten, glaube ich, mit Zscaler. Das ist auch so eine Firma, die sich halt auf dieses Live-Traffic-Filtering spezialisiert. Kannst du dann machen, wenn du willst.
Ja, wenn man es braucht.
Weiß nicht. Brauche ich
naja,
nicht.
Also wäre jetzt vielleicht sowas, wie wenn man sowas jetzt, keine Ahnung, seiner Familie irgendwie hinstellt, so dass man jetzt nicht an jedem einzelnen Rechner irgendwie einen Adblock installieren muss oder sonst irgendwas.
Genau, oder die ganzen Geräte, iPhones und Androids, und die sind da alle automatisch gefiltert, hast du keinen Stress. Ist ganz okay. Also ich benutze nicht viel, aber ich kann sehen, dass das ganz gut gemacht ist, so vom Marketing und vom Implementation scheint wohl auch okay zu sein. Genau, die Eros. Ansonsten, das wesentlich besser funktioniert, die sagen auch immer, also wir sind ein echtes Mesh. Wir sind jetzt nicht nur so quasi Backbone zwischen zwei APs und der schiebt dich dann hin und her wie früher, sondern da kannst du also auch über der eine AP routet über den anderen und je nachdem, ob es welche Verbindung gerade besser ist. Und das Handover ist tatsächlich auch, finde ich zumindest, wesentlich besser. Also ich habe da nicht das Problem, dass ich irgendwie am Pool draußen sitze und dann auf dem falschen Access Point verbunden bin und nur so Krepel-Internet krieg, sondern das funktioniert irgendwie erstaunlich gut. Bin also eigentlich recht zufrieden mit den Dingern aktuell. Firmware-Updates gibt es öfter. Der updatet auch die Firmware von allen irgendwie automatisch und fängt dann halt mit dem an, mit dem anfangen soll. Und zufrieden. Jetzt komplett auf Consumer-Hardware umgestiegen. Synology, Eero. Nicht schlecht.
Ja, also kann man definitiv machen, wie gesagt.
Genau.
Ich glaube, bei dir ist es halt so, du willst halt auch noch ein bisschen eine größere Fläche abdecken, weil du halt auch noch den Platz außen hast.
Ja, genau. Und die Fläche ist auch ein bisschen nerviger, weil halt der Router echt am einen Ende steht und dann 4 Wände dazwischen sind oder so. Aber ja, genau das. Und das funktioniert jetzt recht gut.
Ja.
Aber ich kann ja trotzdem noch krepeln im Smart Home.
Krepeln im Smart Home, das ist wichtig.
Krepeln im Smart Home, genau. Wer im Smart Home sitzt, sollte im Keller krepeln.
Auf jeden Fall. Was ist, wenn man in den USA lebt, wo man nicht mal irgendwie einen Keller hat? Hast du einen Keller? Ich habe keinen Keller.
Ja, musst im Dachboden. Das ist ja quasi der Keller, aber im Dach.
Quasi, ja.
Nee, ich habe einen Fahrradkeller, doch, tatsächlich. Ach, okay. Das hat man, ja.
Naja.
Auf jeden Fall, da hatte ich Consumer Devices, so Samsung SmartThings und dann mal Vera und bin dann umgestiegen auf die Krepel-Variante. Also Samsung SmartThings war okay, aber die Latenz war einfach super nervig, weil egal was du gemacht hast, hat das irgendwie die Cloud geschickt und hat dann irgendwas getriggert und wieder zurück. Und sie haben irgendwann dann über Updates haben sie gesagt, ja, jetzt gibt's aber mehr lokale Ausführungen und sonst was. Und mit Alexa war es immer so, dass das Alexa-Skill dann halt auch in die Cloud ging und die Cloud hat dann halt immer alles mit irgendwie 100 Millisekunden Latenz wahrscheinlich, also nicht anschalten und dann kurz warten ist halt pui. Und das war mir zu doof und gerade Samsung hatte auch immer, das sind so die Oberclowns, was Infrastruktur angeht, das war dann halt jeden Monat mindestens mal irgendwie, oh ja, gerade ging 2 Stunden unser Smart-Zeug nicht wegen bla. Und habe ich gedacht, gut, ist mir zu doof, hat mal dieses Vera probiert, getvera.com oder so, aber das war auch noch schlechter. Ich habe mir gedacht, gut, ich hatte eh einen Raspberry Pi rumliegen. Ich habe Home Assistant, habe ich mir schon immer was drüber gelesen, aber habe es noch nie wirklich ausprobiert und habe mir gedacht, gut, jetzt hole ich mir so einen USB-Stick, der sowohl Z-Wave als auch Zigbee versteht. Da hatte ich schon irgendwie kiloweise Lichtschalter und Zeug gekauft früher waren die alle mit diesem Samsung gepairt und habe gedacht, cool, jetzt mache ich den Home Assistant mit dem USB-Stick. Ursprünglich am NAS, jetzt am Raspberry Pi. Jetzt habe ich also ein dediziertes Raspberry Pi, benutzt diese Hus.io, was auch für Deutsche sehr komisch klingt, aber Home Assistant, irgendwas. Kannst dir halt einfach eine SD-Karten-Image quasi runterladen, das auf diese SD-Karte drauf machen. Und steckst in deinen Raspberry Pi rein, musst du noch irgendwie das WLAN-Passwort auf irgendeiner Config-Datei einmal eintragen. Und dann funktioniert es. Also dieses Hus.io ist, glaube ich, auch so, dass er im Grunde nur ein ganz dünnes Betriebssystem hat und alles in Docker-Container macht. Aber der hat quasi einen Supervisor-Daemon, der dann quasi die Docker-Container auch updaten kann und du kannst dann immer alles neu starten und bla.
Auch mal dazu einen,
alles übers Web-UI.
Auch mal dazu einen moderneren Raspberry Pi oder würde das jetzt auch auf noch so ein Erste-Generations-Ding laufen?
Das geht wahrscheinlich auf ein Erste-Generations-Ding. Also das ist alles in Python, dieser Home Assistant, aber Python 3 mit Async-IO, also tendenziell ein bisschen schneller. Es gibt einige Sachen, wenn du irgendwie das Bluetooth-Modul ist, glaube ich, irgendwie recht krepelig und pollt noch recht viel, aber ich glaube, da kannst du selbst mit den langsamen Raspberry Pis noch ein bisschen was anfangen. Und habe ich dann gemacht und bis man es eingerichtet hat, ist es schon sehr nervig. Diese ganze, alle Configs sind in irgendwelchen YAML-Dateien. Also du sagst dann halt hier, du machst den Config-Eintrag irgendwie, keine Ahnung, was hat man denn? Philips U oder Emulated U heißt eins zum Beispiel. Und der Raspberry, der startet dann quasi Home Assistant, sieht, Emulated U, das ist ja ein Plugin, das ich kenne. Das lade ich mir jetzt runter, kompiliere das und habe es dann installiert und starte es mal. Also quasi auch die komplette Software- und Plugin-Installation läuft einfach über einen einzigen Eintrag in diesem Ding. Und was ganz cool ist, was ich hier mit dem Smart Things, was immer nervig ist, so Presence Detection. Also du hast dann quasi auf deinem iPhone, bei mir noch auf dem iPhone von meiner Frau, habe ich halt die App installiert und der weiß dann halt, in welcher, ob ich im Geofencing zu Hause bin oder nicht. Aber du weißt halt, dass du irgendwie, dann startest das iPhone nach dem Update neu und dann geht das Geofencing wieder nicht an. Oder jemand startet die App neu, aber dann will die wieder, dass du dich neu einloggst und die gesamte Scheiße. Da hat Home Assistant super viele gute Plugins, also ich habe zum Beispiel jetzt ein Plugin laufen, was einfach in meinem Router schaut, ob die MAC-Adresse im WLAN ist. Bedeutet, das iPhone muss nichts machen, außer im WLAN sein. Und du kannst dann halt auch sagen, weil das iPhone sich öfter mal schlafen legt, hey, entweder kannst du die IP-Adresse vom iPhone pingen, wenn du ihm eine feste gibst, oder du sagst halt einfach, hey, wenn du das Ding, wenn der sagt, dass es vor einer halben Stunde zum letzten Mal gesehen war, dann ist es noch okay. Wenn er sagt 45 Minuten, dann bedeutet, die Person ist away. Bedeutet, ich und meine Frau können jetzt einfach aus dem Wohnung gehen, alle Lichter anlassen, Klimaanlage, alles völlig egal. Und der Raspberry Pi mit Home Assistant wird dann nach 45 Minuten spätestens alles komplett ausschalten. Und Home Assistant hat halt so viele Plugins für echt tatsächlich alles. Also mein Router, er emuliert Philips U-Birnen, also er hat so einen kleinen HTTP-Server, wie wohl die Philips U-Bridge auch hat, und tut dann einfach alle WLAN-Steckdosen, alle Z-Wave-Geschichten tut er quasi so, als wären das Philips U-Birnen. Bedeutet, dass Alexa zum Beispiel, ohne nach draußen irgendwie groß gehen zu müssen, mit dem lokalen Philips U-Dingens, diesem Emulierten, spricht. Bedeutet, selbst wenn du, gut, wenn du kein Internet hast, geht die Alexa natürlich nicht mit der Spracherkennung, aber du kannst sparst dir halt super viel Latenz ein, was ganz cool ist. Die können das Ganze auch an Google Home anbinden. Es gibt jetzt eine Komponente für, wie heißt es, von Apple, diese Home-Geschichte? HomeKit, ja. Genau, richtig. Kann der also auch alles an HomeKit anbinden. Also ich muss einfach sagen, das war halt richtig cool. Ich hatte alles schon eingerichtet, lief super mit Alexa. Habe ich gesagt, HomeKit-Plugin. Und die haben jetzt irgendwas Eigenes, also die benutzen nicht mehr dieses Node.js-basierte, sondern tatsächlich was Eigenes. Bam, funktioniert wunderbar. Ist einfach alles verfügbar und ist schon sehr kompatibel. Jetzt kannst du ja auch teilweise mit Autos, kannst du sagen, ja, wenn ein Auto irgendwie LTE hat, kannst du sagen, ja, wenn mein Auto ankommt, dann mach doch mal bitte, also ganz komplexe Abläufe kannst du reinprogrammieren.
Und bin recht was zufrieden. Automatisierst du da so? Oder also welche, also jetzt mal abgesehen von, du verlässt das Haus und willst dann, dass deine Lampen ausgemacht werden oder so. Also was, genau. Was für Dinge automatisierst du da so im Großen und Ganzen?
Um 7.30 Uhr geht mein Wecker los. Da habe ich eingestellt, dass auch bitte in der Küche das Licht angehen soll, die Kaffeemaschine angeschaltet wird, dass die das Wasser vorheizt. Dann schaltet die sich um, keine Ahnung, 8.30 Uhr, wenn ich hier aus dem Haus gehe, schalten die sich beide wieder aus. Ich habe sowas, ich habe Türsensoren, bedeutet, ich kann sehen, wenn die Tür auf und zu geht. Und ich sage einfach, okay, wenn die Türe auf ist, wenn die Türe aufgeht, die Türe geht bei uns so quasi, du bist dann recht nah an der Küche, dann würde ich gerne, dass das Küchenlicht an ist. Weil ich habe keinen Bock, dass ich dann quasi da reinkomme und alles dunkel ist. Bedeutet, wenn die Türe auf ist, dann mach bitte das Küchenlicht für 5 Minuten an. Zweifel habe ich Einkaufszeug, das ich da irgendwie reintun muss. Und so Geschichten. Ich habe hier so hinten im Hintergrund sieht man so ein, nee, sieht man nicht, aber du siehst das Licht hier hinter mir. Also ein Aero Garden, wo ich irgendwelche, ja, jetzt siehst es, wo ich irgendwelche Blumen und Gewürze und sowas anmache. Die Aero Garden sagt irgendwie, es ist recht nervig, wenn man bei denen die Zeiteinstellung benutzt. Bedeutet, ich habe hier einfach so eine Steckdose, wo ich das Ding einfach auch an- und ausschalten kann. Und ich sage dann halt einfach, okay, ab 23 Uhr ist es aus, weil sonst ist das Zimmer hier taghell. Und morgens schaltet es halt um 7 wieder an, dass die Pflanzen recht viel Licht kriegen. Also die LED und diese ganze Geschichte, was habe ich, so Kleinkram. Teilweise auch Sachen wie, über die Alexa sage ich dann auch so Sachen wie, hey Alexa, Movie Time oder hey Dingus, Movie Time. Und dann weiß der, dass ich, okay, jetzt dimmen wir alle Lichter, machen die LED-Lichterkette am Balkon irgendwie an von innen, dass man so ein bisschen schubriges Hintergrundlicht hat, weckt den Apple TV auf und so ganzes Geraffel. Und dann muss ich halt nicht anfangen, irgendwie auf der App rumzufriemeln oder sowas. Und das kannst du dann halt auch da als Zeug alles einprogrammieren. Das ist ganz cool. Also mir gefällt's und ja. Bin zufrieden. Also es hat gedauert, bis man es eingerichtet hat, aber ich weiß halt, dass echt alles, was irgendwie eine API hat, kann man damit bedienen. Und ich habe jetzt auch vielleicht als ich ziehe mal meinen Tipp vor, dann kannst du danach noch ein bisschen über dein Zeug reden. Die Belkin Wemo Mini Smart Plug. Also ich habe recht viele so Smart Plugs mit Z-Wave. Z-Wave ging eigentlich immer recht gut. Es ist ein bisschen ein Krepel, wenn man die Dinger pairen will und sie ist vielleicht noch auf dem alten Controller gepairt oder du musst halt immer irgendwie so 8-mal auf An- und Ausdrücken und dann musst du sagen, bitte jetzt in Pairing-Mode und er muss hoffen, dass er das findet. Und was ganz cool mit diesen Wemo Mini Smart Plugs ist, dass die WLAN-basiert sind und die Latenz ist super gut. Also ich habe immer gedacht, Z-Wave ist so ein spezielles Protokoll nur dafür, aber diese Belkin Wemo Dinger sind super von der Latenz. Und was geil ist, dass Home Assistant hat verschiedene Typen von Plugins. Entweder sind Polling-basierte Plugins, wirken so Krepel, wo er halt alle paar Sekunden schaut, wie der Status ist. Oder sind Push-Plugins, dass die quasi die Smart-Plug irgendwie in einen Ethernet-Broadcast macht oder irgendwie sich, keine Ahnung, anderweitig meldet. Und diese Belkin Wemo-Dinger musst du tatsächlich, du musst dem Home Assistant nicht sagen, welche IP die haben oder sonst was, sondern der benutzt wahrscheinlich auch so Bonjour, Multicast, DNS, sonst was. Du sagst dann einfach der Smart Plug, hey Smart Plug, du bist jetzt, keine Ahnung, die Balkonlichterkette. Und dann musst du im Home Assistant nicht sagen, bis auf irgendwie Wemo-Plugin bitte anmachen. Und dann taucht die auf einmal magisch da auf, ist alles lokal, also ist auch nicht cloud-basiert oder so. Also der kann einfach sich dann, der weiß quasi, dass die Steckdose broadcastet. Der weiß, okay, cool, das ist eine Wemo-Steckdose, mit der kann ich lokal reden. Und funktioniert eigentlich ziemlich gut aktuell. Kann keine, viele von diesen Smart-Steckdosen können auch Strom die Wattzahl anzeigen, wie der Stromverbrauch ist. Das kann die jetzt nicht. Aber ansonsten ist es eine recht coole Sache. Bin eigentlich recht zufrieden mit. Weiß jetzt nicht, ob ich mir mehr WLAN-Steckdosen kaufen sollte oder mehr Z-Wave-Steckdosen. Macht das WLAN natürlich auch nicht schneller, wenn du mehr und mehr so Dinger drin hast. Aber aktuell funktioniert es recht gut. So, das war mein Zeug. Das habe ich jetzt Smart Home. Home Assistant Raspberry Pi, den USB-Stick, den ich hier verlinkt habe, in den Shownotes. Und du so?
Ja, also ich habe es deutlich weniger automatisiert als du. Ich habe so ein paar Devices, die so Dinge tun. Fangen wir mal mit so den einfachen Sachen an. Ich habe auch so ein TP-Link, Casa, also das ist, glaube ich, so die Produktfamilie von TP-Link. Smart Plug, das ist auch Wi-Fi-basiert, funktioniert theoretisch mit Alexa und Google Home. Habe ich beides jetzt nicht momentan. Das ist eigentlich, du hast eine iOS-App, mit der kannst du das Ding konfigurieren. Was ich mache, ist, ich benutze so ein bisschen als glorifiziertes, wie nenne ich das denn jetzt? Irgendwie glorifizierte Zeitschaltuhr. hängt momentan an der Steckdosenleiste, die den Fernseher speist. Mhm. Und naja, wir haben halt auch so ein bisschen abenteuerliches Setup, weil wir haben irgendwie unseren Fernseher nicht rechtzeitig verkauft bekommen, als wir aus Deutschland in die USA gezogen sind. Deswegen haben wir hier noch einen deutschen Fernseher, der dann an so einem Power-Converter hängt. Das ist dann irgendwie so ein, so ein 200 Watt Power-Converter, der dann zwischen 110 Volt und 230 Volt hin und her konvertieren kann.
Kann dein Fernseher keine 100, also könntest du nicht einfach ein anderes Netzteil?
Nee. Der Fernseher hat ein eingebautes Netzteil, der hat einfach...
Und ach, krass. Und die auch nur für den deutschen Markt eins oder für den
europäischen? Ja, und funktioniert halt explizit nur für 230 Volt. Ja.
Krass.
Wie gesagt, wir haben das Ding nicht verkauft bekommen, wir wollten es jetzt auch nicht irgendwie in den Müll werfen oder sonst irgendwas, weil wir hatten das Teil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein paar Monate vorher erst gekauft. Haben es halt mit umgezogen und haben uns dann für ein paar Dollar so einen Power-Converter gekauft. Der lebt jetzt irgendwie in unserem, wir haben so ein Fernsehschränkchen, so ein Ding, so ein Regalteil, wo halt der Fernseher oben...
Kabinett, ja.
Was meinst du?
Ein Kabinett?
Nee, kein Kabinett. Also es ist so ein kleines Tischchen mit zwei Schubladen, wo der Fernseher oben drauf steht. Ist das ein Kabinett?
Ich habe keine Ahnung, aber ich behaupte
Wir haben keine mal. Ahnung von wie Möbel heißen. Naja, jedenfalls ist da halt unten in so einer Schublade unten drin dieser Power-Converter, und wir haben da halt noch eine Steckdosenleiste dranhängen, und ja, da ist dann halt noch der Apple TV dran und noch ein paar andere Kleinigkeiten, was man denn so hat. Und einfach, weil das schon ein bisschen komisches Setup ist, weil wir jetzt auch nicht irgendwie genau wissen, inwiefern man dauerhaft diesen Power-Converter-Geschichten trauen kann und so, ist es halt einfach so, dass der Fernseher einfach nur zu Kernzeiten, dass diese Steckdose einfach nur zu Kernzeiten, wo wir tatsächlich auch normal verfernsehen, auch an ist. Das heißt, das Ding wird irgendwie, keine Ahnung, irgendwann abends, ich glaube um Pi mal Daumen, abends um 5:30 geht das Ding an, und nachts irgendwann, ich erinnere mich gerade nicht mehr, wann es konfiguriert ist, geht es wieder automatisch aus. Solche Dinge tut es. Man kann das halt auch, wenn man es jetzt irgendwie mal zu anderen Zeiten braucht, kann man es mit irgendwie einer Handy-App ausmachen. Man kann dann auch noch solche Geschichten konfigurieren, wie wenn man das jetzt an einer Lampe dran hat zum Beispiel, dann kann man da auch so sagen, oh, mach mal den Urlaubsmodus an, und dann schaltet das Teil so in random, in zufälligen Zeiten schaltet es dann die Lichter ein und aus. Sodass es halt dann so nach außen aussieht, als ob jetzt tatsächlich noch jemand daheim ist. Solche Geschichten.
Okay, cool.
Könnte man theoretisch machen. Wie gesagt, bei mir ist es mehr so Zeitschaltuhr, und ich hatte früher so diese, kennst du diese Dinger noch, diese ganz billigen 15 Euro nicht Smart Plugs, sondern einfach nur so Steckdosen.
Ach so, mit so Infrarot. Nee,
das
oder
ist schon, das ist schon irgendwie funkbasiert, aber es ist halt ein ganz dummes Protokoll, wo man nur irgendwelche Dip-Switches in der Fernbedienung konfiguriert, und das ist dann quasi der Passcode, um irgendwie die, sowas hatten wir halt in Deutschland, um einfach eine dumme Fernbedienung zu haben, um dann irgendwelche Steckdosenleisten an- und auszuschalten, um jetzt irgendwelche Lampen ein- und auszuschalten. Relativ doof,
Funktioniert leider, ja.
Also es war auch ganz cool. Ich habe dann einen Kumpel, der hat diese Teile vor ein paar Jahren, hatte der mal so ein paar von gekauft, hat dann die Fernbedienung komplett auseinandergenommen und hat die dann an die Pins von einem Raspberry Pi rangelötet und konnte dann quasi mit irgendwelchen Schnittstellen, hat sich dafür ein Kernel-Modul gebaut und konnte dann darüber irgendwie, seine Steckdosen halt über eine eigene Software dann schalten und sonstige Geschichten.
Also da gibt es auch für Home Assistant viel so Plugins für diese RF-basierten Dinger, also genau, wo du dann quasi da drauf modellierst. Ist ganz cool.
Ja, jedenfalls, wir haben jetzt momentan eine so eine Sache, so mit Wasserkochen und so wäre nicht schlecht. Bei mir ist da das Problem, da muss ich mal gucken, wie da mein, ich habe halt so einen halbwegs schlauen Wasserkocher. Also eigentlich ist er nicht schlau, aber der kann halt, ich habe ja hier so ein Kaffeeproblem, und dann will ich halt natürlich auch naja, ordentliche Temperaturen entsprechend für meinen Kaffee haben.
Gut,
und so.
Ja. Bei mir. Ja, bei mir ist es wesentlich weniger wissenschaftlich.
Ja. Naja, und das Ding ist halt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der also ich glaube, im Zweifelsfall macht mein Wasserkocher gar nichts, wenn ich nicht einen Knopf drücke. Mhm. Und die Temperatur bestätige. Deswegen wäre vielleicht auch nicht schlecht, genau. so ein paar Minuten, bevor ich aufstehe, dann irgendwie, dass dann das Wasser schon die richtige Temperatur hat.
Ja, bei mir ist halt die Kaffeemaschine geht dann an und kocht zumindest schon mal vor. Also dann, also der macht keinen Kaffee, aber der
heizt das Wasser immerhin
macht er was.
Ja.
Genau.
Ansonsten haben wir ein paar so Philips Hubien hier so ein bisschen im Haus verteilt. So diese, naja, diese, nicht diese.
Die Farbwechsel,
ja, genau,
oder die weiße. Nee,
nicht diese weißen, die man nur dimmen kann, sondern die, wo man halt auch die Farben wechseln kann und so. Finde ich super angenehm. Kann man so ein bisschen wärmeres Licht und ein bisschen runterdimmen, wenn man abends Fernsehen guckt. Ich habe da mit über diese Philips Hue App so ein paar Abläufe konfiguriert. Zum Beispiel, dass halt kurz ein paar Minuten, bevor ich morgens, bevor mein normaler Wecker angeht, fängt so meine Lampe im Schlafzimmer langsam an, das Licht hochzuregeln, so dass ich dann halt so langsam mit irgendwie Licht aufwach, auch unter anderem.
Ja, das ist ziemlich gut.
Ich habe dann auch so Sachen, dass halt auch automatisch zu gewissen Zeiten das Licht wieder ausgeht. Auch so nach dem Motto mit, ich liege jetzt ein paar Minuten im Bett und das Licht geht plötzlich wieder aus, dann weiß ich, okay, jetzt ist Zeit zum Aufstehen spätestens. Ich habe im Wohnzimmer so ein paar Sachen, dass ab gewissen Uhrzeiten so mir dann langsam suggeriert wird, dass ich ins Bett gehen soll, indem halt die Lampen im Wohnzimmer so ein bisschen runtergedimmt werden.
Wo hat es denn aufgehört?
Ich hab erzählt, dass ich ein paar so Routinen einprogrammiert habe. Ich habe unter anderem solche Sachen, das Licht wird subtil runtergedimmt, damit mir suggeriert wird, dass ich im Wohnzimmer irgendwie dann aufhören soll, fernzugucken und ins Bett zu gehen, solche Geschichten.
Das Pavlovsche Haus. Fängst dann an zu sabbern, wenn das Licht grün wird, weil dann gibt's Mittagessen.
Genau.
Schön.
Ich finde es ganz nett, dass man da irgendwie so ein bisschen die Farben ändern kann. Ich benutze das jetzt nicht super intensiv. Ich reguliere dann eher so, wie viel Orange und wie viel Weiß ich dann irgendwie drin habe.
Also das ist kein Unterwasser-blau-grünes Farbschema
Nein.
irgendwo.
Ja. Nein.
Ich habe auch niemand gesehen, der das jemals wirklich benutzt hat.
Ja. Aber,
ja.
Wir benutzen da momentan diese ganz normalen, die heißen irgendwie hier A19. Ich glaube, in Europa ist es dann so E27-Fassung.
Richtig.
Ist quasi genau das Gleiche. Also ist die gleiche Fassung. Ich habe halt hier auch quasi eine Lampe stehen, die ist irgendwie aus den 60er Jahren irgendwo in Deutschland gebaut.
Passt.
Da passt auch die amerikanische Philips Hue Birne problemlos rein.
Wunderbar.
Ich habe dann dazu noch jeweils in den einzelnen Räumen so diese Dimmer-Switches, die sind ganz nett.
Auch von Philips Hue?
Auch von Philips Hue. Das sind eigentlich so batteriebetriebene Switches, die kann man dann auch die haben so eine Halterung, da kann man die irgendwie an die Wand tapen. Also man kann die Halterung an die Wand tapen, die Fernbedienung selber, die wird dann mit Magneten in der Halterung gehalten.
Ja.
Also das heißt, man kann es sowohl als Fernbedienung benutzen, als auch einfach als Wandschalter, je nachdem, wie man das haben möchte.
Das ist jetzt aber nicht die Piezo-basierte...
Nee, die Piezo-basierten Dinger, die habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt, die hatten sehr gemischte Bewertungen, die ich so gesehen habe.
Ich hatte mal eins. Fühlt sich komisch an und war okay.
Ja, also diese Dimmer-Switches, die sind eigentlich so ganz cool. Die reden halt auch mit dieser Basisstation. Ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt auch in so einen Dingens, was du hast, mit Home Assistant integrieren könnte.
Mhm.
Bestimmt. Da gibt es bestimmt irgendwelche Plugins für, wo man so diese Fernbedienung mit integrieren kann.
Natürlich.
Ja, ist ganz nett. Also hat halt irgendwie, es gibt halt irgendwie vier Knöpfe. Es gibt ein Aus- und Hochdimmen, Runterdimmen und dann kann man halt noch so einzelne Szenen drauf legen, wenn ich jetzt einmal Power drücke, wenn ich jetzt zweimal Power drücke, und das kann man, glaube ich, bis zu viermal, dann kann man da halt unterschiedliche vorkonfigurierte Szenarien mit, oh, ich möchte jetzt in diesem Raum diesen Farbton haben und die Lampen sollen so und so hell sein. Mhm. Benutze ich jetzt gar nicht super intensiv. Im Zweifelsfall habe ich, also ich habe das ganze Zeug mit irgendwie Apple, mit, über meinen Apple TV und meine iPhones, habe ich das in HomeKit integriert. Mhm. Und dann kann ich halt irgendwie sagen, hey, hier Dinges, mach doch mal das Licht im Wohnzimmer 20% heller. Mhm. Oder mach mal irgendwie ein Orange-Rot oder so. Sag, mach das Licht so und so, mach heller, mach dunkler, mach ein und mach aus. Das funktioniert im Zweifel zwar ganz gut. Also wenn ich jetzt hier irgendwie auf der Couch liege und irgendwie Sachen auf dem Apple TV guckt, dann kann man das halt mit dieser Fernbedienung machen. Und ansonsten kann man halt irgendwie so Hey Dinges sagen, wenn man das in seinem Device konfiguriert hat.
Aber du kannst auch in die Fernbedienung einfach sagen, du drückst den Knopf und sagst.
Ja, genau. Genau.
Ah, okay.
Also das geht über den Apple TV, also die ganzen Voice Commands, die man halt mit Siri machen kann, so, oder die man da benutzen kann, die funktionieren auch über ein Apple TV, auch mit dieser Siri Remote. Es gibt lustigerweise sehr viele Sachen, wo wir dann Mimimi drüber reden können, was sowohl den Apple TV als auch Philip Hue Geschichten angeht.
Ah, herrlich. Da freue ich mich schon ein wenig. Du hast auch eine Smart Plug, wie ich gerade sehe?
Ja, da haben wir vorhin schon drüber geredet.
Moment. Ach so, das war die Casa jetzt.
Ja, das war, Also eigentlich könnte man dann auch zu Mimimis überleiten. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen zu dem Zeug, was du sonst so noch hast.
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube bei dir, wenn du noch einen Raspberry Pi rumliegen, ich glaube jeder hat einen Raspberry.
Ja, natürlich habe ich einen Raspberry Pi rumliegen. Das war früher meine Media Center Solution.
Ja. Oh, mit dem schlechten Audioausgang und dem mäßigen CPU.
Nee, das ging tatsächlich erstaunlich gut. Ich hatte da irgendwie, das heißt mittlerweile, glaube ich, Kodi, also so ein XBMC Zeug drauflaufen, hatte da so eine eigene Distribution drauflaufen, die man einfach irgendwie auf eine SD-Karte geschrieben hat und dann war gut. Ich hatte da einen USB-Audio-Interface mit dranhängen, damit das nicht ganz so schlimm war. Stimmt nicht. Das USB-Audio-Interface habe ich mal ausprobiert. Das war nicht so super geil. Was ich hatte, war ein spezielles HDMI-Kabel, was einen extra Audio-Klinkenausgang weggesplittet hat.
Ja, hatte ich mir auch mal eins gekauft, wo das genau. Dann die analoge HDMI-Version.
Genau, wo man dann quasi, da hat man dann weniger Brummen hinbekommen und mit dem richtigen Netzteil und so konnte man das dann alles einiger, weil ich habe das damals, glaube ich, in der ersten Iteration habe ich das über einen Computermonitor benutzt und hatte dann halt einfach irgendwie so andere Klinkenlautsprecher, die ich irgendwie rumliegen hatte, irgendwelche Computerlautsprecher habe ich da irgendwie dran angeschlossen gehabt, also vor zig Jahren. Wir schweifen ab.
Auf jeden Fall, genau. Da würde ich dir mal sagen, wenn du in Raspberry Pi hast, da kannst du mal dieses Home Assistant Hass IO Dingens drauf machen, weil da kannst du Philips Hue Birnen über deinen aktuellen Controller einspielen und du kannst die TP-Link Smart Plug.
Also da kann ich einfach den aktuellen Controller weiter mitbenutzen.
Und ich glaube, der entdeckt den auch automatisch und weiß dann, zeigt dann schon all deine Birnen an in seinem Web-UI und die Smart Plug auch. Und dann, wenn du dann so ganz komische Sachen machen willst, wie wenn mein Handy im WLAN oder wenn beide Handys aus dem WLAN raus sind, mach alle Lichter aus oder so, das könntest du dann machen. Das geht auch mit der U-Software, aber.
Ja, also ich muss jetzt mal gucken. Ich wollte im Wohnzimmer, ich habe da jetzt aktuell nur wie so eine Pixar-Schreibtischlampe, nur in groß, die ist dann irgendwie 2 Meter hoch, habe ich halt so eine Lampe rumstehen. Ich hätte gerne noch ein bisschen was, damit das Wohnzimmer ein bisschen gleichmäßiger ausgeleuchtet ist. Ich bin im Überlegen, ob ich mir entweder so ein Philips Hue LED-Strip hinter den Fernseher packen soll oder vielleicht noch, ich habe noch eine dieser Lampen rumliegen, ob ich mir da vielleicht noch mal eine Lampenfassung oder irgendwie so ein kleines Ding, was ich auf den Boden stellen kann oder so, besorg. Wollte das noch ein bisschen ausbauen. Ja, ansonsten, was ich noch gar nicht habe, was du jetzt, glaube ich, schon ein bisschen intensiver hast, sind so diese ganzen Lichtschalter, also die regulären Lichtschalter, die man
ja,
so hat.
Ja, genau, die habe ich alle ersetzt. Darf ich, ich weiß gar nicht, ob man das darf hier als Mieter. Ich habe es einfach mal gemacht.
Ja, ich habe keine Ahnung. Also in Sachen Mieter, wir haben jetzt schon drüber geredet, dass bei mir irgendwie Glasfaser am Haus hängt. Das ist weniger abenteuerlich als die Tatsache, wie das mal ursprünglich installiert wurde, wo man es gerade sagt, als Mieter hier und so. Naja, der Mensch, der des Providers, der Techniker des Internet-Providers ist hier irgendwie angekommen, hat gemeint, ja, hier, bei euch liegt jetzt ja noch kein Glasfaser im Haus. Oder, also eigentlich das Glasfaser geht ans Haus und dann kommt da ein Ethernet-Kabel rein, quasi.
Okay.
Und der meinte dann so, ja, also bei euch liegt da ja noch gar nichts im Haus. Ist okay, wenn man hier mal kurz ein Loch durch die Wand bohrt. Durch die Außenwand.
ohne große Isolation kann man einfach durchgehen, ja?
Ja. Und das dann so, ja, wissen wir jetzt nicht. Dann haben wir kurz irgendwie unseren Vermietern getextet und gemeint, der Techniker will hier durch die Außenwand bohren. Ist das okay? Und die waren so, ja, mach mal.
Das klingt ganz gut.
Also ich weiß nicht, also unsere Vermieter sind jetzt irgendwie Privatleute, die bockt das, glaube ich, nicht so.
Ja.
Also wir haben da auch mal so, keine Ahnung, ich habe irgendwie mal vor einer Weile aus Versehen irgendwie wie nennt man das, eine Jalousie? Nennt man das eine Jalousie? Diese, ja.
Vier,
genau,
ja.
Genau.
Ich zeig drauf, ihr am Podcast, könnt ihr euch vorstellen.
Ja, also solche Dinger, die man halt
Blinds,
so vorm
Blenden, keine Ahnung.
Fenster blenden, hört sich irgendwie komisch an. Ich glaube, Jalousie ist schon okay. Also wenn man keinen so ein, wie nennt man diese Dinger, die man in Deutschland hat, die man so runterrollen kann.
Rollos?
Ja, ich kenne das auch als Rollo, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Wort ist oder ob sich das irgendjemand im Badener Land ausgedacht hat.
Nee, das ist, ich glaube, das Problem, wenn man zu lange in den USA lebt. Also, Rollos, wirklich? War das ein Wort?
Ist es euer Ernst?
Jalousie? Das ist doch kein Deutsch.
Ja, nee, das ist irgendwie so Worte, die ich hier beim Alltag auch nicht mehr so richtig benutze.
Ja.
Jedenfalls habe ich das irgendwie mal so auszusehen runtergerissen und habe dann mal gefragt, ja, ist okay, wenn ich mir da irgendwie was Besseres kaufe und das dann hinmontiere. Und so, ja, mach halt.
Ja, also können sie auch recht wenig machen, können ich schlecht verklagen.
Ja, ich glaube, im schlimmsten Fall kriegst du halt ein bisschen was von deinem
Security Deposit.
Genau, kriegst du halt irgendwie was von deinem Security Deposit nicht mehr zurück, weil sie dann sagen, oh, du hast jetzt irgendwie.
Ja, wäre mir auch egal.
Ja. Okay. Ja, also sowas würde ich noch gerne machen, weil wir haben jetzt halt zum Beispiel komplette so Räume, wo halt eigentlich halt nichts wirklich automatisierbar ist, weil da hängen halt, wir haben halt haufenweise irgendwelche Lichter, die in die Decke eingelassen sind. Da will ich jetzt nicht jede einzelne Lampe durch irgendwie ein Smart-Gedöns ersetzen.
Ja, deswegen habe ich halt den Lampenschalter dann.
Ja, genau, das wäre jetzt halt auch so die Idee. Allerdings, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie lange wir jetzt noch hier wohnen und ob wir irgendwann mal in den nächsten paar Monaten nochmal irgendwie umziehen wollen oder so. Deswegen.
Also es dauert bei mir, ich kann die Dinger in, ich sag mal, 15 Minuten kann ich einen reinmachen und den anderen draus.
Willst du mal vorbeikommen und mir die ganzen Lichtschalter austauschen?
Ja, nee, ich habe es mir überlegt, so wenn wir hier wirklich ausziehen müssten, ich glaube, das ist es mir wert, dass ich einfach einen Sonntagnachmittag nichts anderes mache, wie die Sicherung rausmachen, Lichtschalter raus, Lichtschalter rein, zuschrauben, Sicherung wieder an. Und das mache ich dann halt für 4 Stunden am Stück.
Jo.
Kannst du Podcast beihören, hoffentlich elektrifizierst dich nicht. Ich habe die alten Schalter alle noch. Immer nervig wird's, wenn du so Doppelschalter hast, wo sie dann irgendwie beide Schalter das Licht an- und ausmachen können und ach, pfui. Aber naja, das sehen wir dann ja. Vielleicht merkt's auch einfach keiner, wer weiß.
Jo. Ja, ich glaube ansonsten, wie gesagt, bei mir geht da jetzt nicht so super duper viel. Ich habe mal so ein bisschen, also Deutschland hatte ich da noch gar nichts in der Hinsicht. Ich bin dann, also nachdem wir jetzt hier mal hergezogen sind, habe ich mal so ein paar Sachen mal ein bisschen ausprobiert. Ach, ich weiß nicht, theoretisch gefällt mir ja so die Idee von diesem ganzen hier Alexa, Google Home und sonst wie Gedöns schon irgendwie, dass man halt irgendwie so eine Audioschnittstelle hat, mit der man reden kann. Ich finde nur den Gedanken, dass irgendwelche Devices in meinem Haus die ganze Zeit zuhören, was ich sage, irgendwie ein bisschen creepy.
Schon creepy.
ich weiß es nicht. Ich befürchte fast, wenn ich das jetzt mal ein paar Wochen ausprobieren würde, dann wollte ich es nicht mehr hergeben. Das hört sich nach so einer Sache an, die einfach dann irgendwann so bequem wird, dass es irgendwie.
Meine Frau macht es jetzt in Hotelzimmern, wenn wir einfach, wir sind im Hotel, setzen uns hin und irgendwie sie ist so gedankenverloren im Handy und fängt dann einfach an zu sagen, hey Dingus. Und ich so, wir sind im Hotel, das ist keine.
Kein Ding ist.
Kein Ding ist irgendwo, keine Alexa oder sowas. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir für meine die Echo Dots, diese kleinen flachen Pucks, da gibt es lustigerweise Deckenlampenadapter, so eingelassene, ich glaube BR30 heißen die hier.
Aha.
Da kannst du quasi, also wir haben massenweise so eingelassene Lichter, wir haben manche, die wir niemals verwenden. Eins hatten wir im Schlafzimmer, das wir niemals verwendet haben, und da gibt's tatsächlich eine Fassung, da ist quasi eine Steckdose drin, also es ist ja nur ein normaler Strom in Anführungszeichen, da kannst du also quasi den Echo Dot so reinquetschen, hast ein ganz kurzes USB-Kabel, das in ein Ladegerät geht, und das Ladegerät steckst du einfach ein, und ich habe jetzt so einen Echo Dot in der Decke hängen. Der hat dann immer Strom. Du kannst von. Wenn du
das Ladegerät sagst, was lädt der dann? Oder
ist das also, das ist das USB-Netzteil. Genau. Ach so, okay. Also nicht Ladegerät wirklich, aber das Netzteil. Ja, und die hängt jetzt halt da oben. Und wenn du was sagst, geht halt das Dings an. Was auch ganz cool ist, so nachts, wenn du irgendwie, keine Ahnung, zum Bett laufen willst und hast schon gesagt, dass das Licht ausgehen sollte, sagst du halt, hey Dingus, mach dir kurz den blauen Lichtkreis, dann wird's alles kurz hell, läufst du rein, sagst dir nichts, geht er wieder weg. Ja, ist ganz nett. Finde ich auch so. Ich glaube, in 30 Jahren gibt es sicher auch so überall.
Also ich finde es total cool, wenn das einfach wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Basisstation in meinem Netzwerk daheim haben könnte, die halt jetzt nicht die ganze Zeit mit der Außenwelt kommunizieren muss. Das fände ich schon, weil ich denke mir irgendwie so, das ist jetzt, ich meine, Spracherkennung und bla.
Das kann der Home Assistant. Also da gibt es Plugins für Mycroft, glaube ich. Da gibt es irgendwo irgendwelche, wo du entweder einfach einen Service verwenden kannst, also du kannst dich, glaube ich, in dieses Google Voice Dingens einskrepeln und den Assistenten oder auch so Open Source Assistenten, die können halt dann nicht so viel, also die können dir dann jetzt irgendwie nicht beliebige Musik spielen oder so, wobei doch selbst das können sie teilweise. Also da kannst du dir auch Zeug bauen. Das Problem ist, glaube ich, immer so der Formfaktor, dass du so ein kleines Nupsi mit Lautsprecher und einem sehr guten Mikrofon und alles irgendwie in einer Box hast. Da kannst du dir halt, kannst du einen Raspberry Pi mit einem USB-Audio-Interface mit einem kleinen Lautsprecher, aber.
Im Zweifelsfall wäre es halt cool, wenn es irgendwelche Projekte gäbe, wo man sich einfach so ein paar Echo Dots kaufen kann, die dann in Anführungszeichen befreien kann und da irgendwie eine coole Firmware drauf flashen könnte.
Kannst du sicher oben WRT drauflaufen lassen.
Bestimmt. Aber dann macht das Ding halt nichts mehr.
Ich stelle mir das dann vor, das geht schon vom Prinzip her noch, aber sieht super hässlich aus und klingt dann auch schlecht. Dann sagst du, hey, OpenWRT. Und dann so, kannst du bitte das Licht anmachen?
Kernel Panic.
Brennt eine der Birnen durch. Also, ja, aber prinzipiell geht es schon.
Ja, ist ein bisschen temperamentvoll, die Gute.
Die Birne hat jetzt auch VLANs, ja?
Ja.
Da kannst du das Licht polarisieren, das sind nur die Hälfte jetzt.
Ja.
Einfach
mal härter das Licht polarisieren.
Genau. Was hast du denn noch so für Mimimis? Du hattest gemeint, den Apfelfernseher, die kleine Fernbedienung, die dir
da. Ja, also die Siri Remote, da gibt's sehr viel, was man sich drüber beschweren kann. Ich muss mal gucken, ich habe irgendwie mein Gummi verloren.
Oh nö.
Ja.
Ohne Dings kein Bums, ja.
Ja. Ja, nee, ich hatte da immer so ein Gummiband um die untere Seite gewickelt, weil ansonsten habe ich das Ding ständig falsch rum in die Hand genommen und habe auf Dinge geswiped, die nicht mehr swipebar waren.
Du hast dein Gummi um die Fernbedienung verloren.
Ja, ich habe das Gummi um die Fernbedienung verloren, und zwar habe ich, ich hatte einfach so ein ganz normales Gummi-Dingsi um den unteren Teil der Apple TV gewickelt. Weil ich sonst nicht in der Lage war zu erkennen, auf welchem Teil der Fernbedienung ich jetzt swipen konnte und nicht.
Ich habe zwei so Googly Eyes auf die Fernbedienung auch gemacht, genauso wie auf meinen Apple Dingens. Das ist tatsächlich ein Problem.
Also die Fernbedienung ist es halt relativ schwer so zu sehen anhand der Anordnung der Knöpfe oder sonstige Sachen. Gerade wenn es jetzt ein bisschen dunkler ist, dann sieht man auch nicht, dass es irgendwie eine andere, ein anderes Oberflächenfinish ist. Ja. Ist aber eigentlich gar nicht das Mimimi, was ich hatte, sondern dass ich da so alle paar Monate zick die mal so ziemlich rum.
Aha.
Also ich hatte eine super Latenz, wenn ich hin und her swipe, dann ist es so eine Latenz von irgendwie 10 Sekunden zwischen Aktion und Reaktion.
Originaler Apple, also der neue Apple TV, der originale oder der 4K?
Der originale, also die neuere Apple TV Generation, also das Ding ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Jahre alt.
Oder so. Okay, ja.
Und ja, da gibt's dann so eine Seite von Apple von, ja, hier, tu doch mal deine Fernbedienung neu pairen oder hängst du doch mal eine halbe Stunde dran.
Ans Lightning-Kabel oder so.
Ans Lightning-Kabel zum Laden. Und ich habe halt geguckt, das Ding hatte irgendwie noch 70% Batterie. Ich meine, klar, ich habe es seit Monaten nicht geladen, aber es hat mir gesagt, ja und dann... Und dann muss ich da halt durch irgendwie und ja, und dann starte doch mal den Apple TV neu und lad das Ding und tu es mal neu pairen. Und dann musst du es halt irgendwie pairen, indem du das irgendwie die Volume up und ich glaube die Menütaste lang gedrückt hältst und dann musst du das Ding irgendwie auf den Apple TV legen oder sehr nahe ranhalten, dass es irgendwie gepairt wird. Ist mir jetzt vor kurzem wieder passiert. Ist nervig. Also das kriegt sich dann irgendwann wieder ein, dann kann man irgendwie so, dann funktioniert's wieder, dann ist wieder alles gut.
Mhm.
Vielleicht ist es auch so ein Verhalten, was hauptsächlich dann passiert, wenn irgendwie die Batterie so ein bisschen runtergeht.
Ich habe niemals das Problem damit gehabt. Also bei mir geht es wunderbar. Ich habe jetzt einmal die 4K, habe ich irgendwie, gibt's auch DirecTV, wenn du hier so ein Abo abschließt, dann geben die den irgendwie für $40 oder so. Mhm. So ein Trial-Abo. Aber also das hatte ich jetzt tatsächlich noch nie. Bei der 4K-Fernbedienung ist ein bisschen besser, weil einer der Knöpfe, der Menüknopf, so einen Ring drumherum hat. Hm. Also da kannst du dann quasi fühlen, wo ist das Menü und dann ist da oben drüber das Swipey. Aber also bei mir beide Apple TVs, ich habe einen hier im Schlafzimmer, einen im Wohnzimmer oder also im Gästezimmer, was auch immer, gehen bei mir beide ohne Probleme. Vielleicht hast du da irgendwie so die...
Keine Ahnung, also ist jetzt nicht nervig genug, dass ich das jetzt irgendwie versuchen würde, die Fernbedienung umzutauschen oder so. Es ist halt einfach nur, im Zweifelsfall kann ich auch irgendwie, das ist ja in den neuen iOS-Versionen, das ist ja auch
Remote-App.
Ist ja ist nicht nur die Remote-App, sondern das ist ja in dem, wie heißt dieses Teil, wenn man Control Center, ist es ja mit integriert?
Ja, genau, richtig.
Kann man dann auch benutzen, ist allerdings halt weniger, weil da muss man wieder das Phone unlocken und dann hochziehen und dann hin und her swipen und es ist Jammern auf einem sehr hohen Niveau, aber immerhin, ich meine, das ist das, was wir ja hier machen.
Zumindest bei mir geht's ohne Probleme, also eventuell mit ein bisschen Pech hast du einfach nur komische Hardware.
Ja.
Genau. Was gibt's denn noch zu jammern?
Ja, ansonsten, wir leben ja hier in einem Land, wo ab und zu auch mal der Strom ausfällt.
Richtig, ich erinnere mich an dein Problem, als ich damals die Use in Boston noch hatte, wo der Strom öfter ausgefallen ist.
Ja und wie ich schon erwähnt habe, ich habe halt hier so eine Philips Hue-Birne im Schlafzimmer. Und letztens vor ein paar Tagen war das halt so der Fall. Ich bin total verstrahlt aufgewacht, mein Zimmer war komplett hell.
Ja.
Ich war sehr verwirrt, guck auf die Uhr und es war 3 Uhr nachts.
Ja.
Was passiert ist, höchstwahrscheinlich ist für einen kurzen Moment, für so ein paar Sekunden, irgendwo der Strom ausgefallen.
Mhm.
Und das Standardverhalten von diesen verkackten Birnen ist, wenn der Strom ausfällt, dann machen die einfach mal auf volle Pulle komplett an.
Ja, ich glaube, das ist, wenn die Leute aus Versehen das Licht ausmachen mit dem Schalter, und das Licht wieder anmachen, dann verhält die sich wie eine ganz normale Glühbirne.
Ja, aber ich meine, das könntest du doch halt auch machen, dass du, wenn du irgendwie, ja, entweder du könntest dir den Status speichern oder wenn das nicht geht, dann könnten die doch vorher mal irgendwie ihre Basisstation pollen, was denn der letzte Wert war, den sie hatten.
Ja, oder ob es 3 Uhr nachts ist.
Ja, oder mal checken, ob 3 Uhr nachts ist, damit du jetzt nicht irgendwie den komplett
fleidig wirst. Es beschwert sich um 14 Uhr mittags, beschwert sich keiner darüber, dass alle Lichter angehen, aber...
Ja, nee, also ich meine, das ist halt auch so ein Ding, wenn man dann mal... Ich hab jetzt zum Beispiel, was ich auch einprogrammiert habe, täglich zu gewissen Uhrzeiten, ist, dass halt die ganzen Lampen auch täglich ausgehen.
Mhm.
Weil wenn wir dann mal irgendwo im Urlaub sind oder so und vergessen irgendwie die Stecker rauszuziehen oder sonst irgendwas und dann fällt mal irgendwo der Strom aus, dann kommst du wieder und dann war halt eine Woche lang das Licht an.
Richtig, gut, es sind LEDs, das macht nicht so viel, aber ist trotzdem nervig. Ja, ja, nee, finde ich auch. Und gerade, also es gibt hier viele von den Smart-Geschichten, die ich habe, da kannst du so Firmware-Bits setzen, wo du dann sagst, hey, LED, also die Status-LED zum Beispiel in Steckdosen an, aus oder was passiert denn, wenn der Strom weggeht und wiederkommt, soll man dann angehen oder nicht? Also das kann man normalerweise alles programmieren und ich denke, die Use sollten das auch können. Ich habe gedacht, hast du den neuen U-Hub, ne? Klar, du hast gesagt, der macht HomeKit und Siri, also muss es der neue sein.
Ja,
genau. Ich habe gedacht, da gäbe es mal ein Firmware-Update bei den Lampen, wo da irgendwas gemacht wurde. Aber
ja, vielleicht ist es auch eine Sache, die ich irgendwie einstellen müsste. Da müssen Sie mal nachgucken. Vielleicht kam da auch mal ein Update.
Vielleicht verwechsel ich es mit dem anderen Zeug. Aber ja, ist ein Problem. Auch früher Alexa hatte, wir haben jetzt so oft Alexa gesagt, ich glaube, viele Leute werden einfach krass Probleme haben. Aber das Ding ist, hat auch so das Problem früher gehabt, wenn das Strom weg war und der wieder ankam, dann haben die alle gleichzeitig angefangen, ihren WLAN-Spinner anzumachen und alle gleichzeitig, sobald sie ins WLAN gegangen sind, so einen Sound abzuspielen und was zu sagen. Mhm. Und ich habe halt von diesen kleinen Pucks habe ich halt 6 in der Wohnung und dann noch einmal die große in der Küche. Und dann ist auch um 4 Uhr nachts mal irgendwann das WLAN weg. Oder das WLAN blieb sogar bei mir da, weil das noch an der unabhängigen Stromversorgung hängt, aber die Dinger waren halt weg und dann kamen die wieder und auf einmal schreien die alle um 4 Uhr morgens irgendwie so, hey, willkommen, so, oh, was? Und das haben sie jetzt, glaube ich, auch in der Firmware geändert, weil das ist, wenn ich die wenn der Strom einfach weggeht und man es dann wieder einsteckt, dann dreht er sich noch kurz, aber dann lässt das, also dann sagt er nichts mehr, was ganz gut ist, glaube ich. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Von mir gibt's dann auch noch eins, Sonoff. Also gerade mit diesem Smart-Zeug, wenn du dir diese Mein Pick, die Belkin Wemo Smart Plug, die kostet so $20 pro Stück, also so 15, 16 Euro wahrscheinlich. Ist jetzt nicht das Ende der Welt, aber prinzipiell sind die Dinger, die machen ja nicht viel. Und da gibt's von Sonoff eine ganze Menge kleine WLAN-Module mit irgendwelchen Relais, also dass du an- und ausschalten kannst und einen kleinen WLAN-Chip. Und die Dinge kosten tatsächlich $5. Also das ist so, da kannst du rechts und links Strom, die 2 Kabel reinstecken. Also du kaufst dir irgend so ein Verlängerungskabel oder hast eins, das kannst du durchschnippeln und dann einfach rechts und links Strom rein. Die haben so 2 Klemmen, dass es dann auch ziehen kannst und nichts passiert. Und dann könntest du da quasi auch über WLAN-Zeug machen. Was super, eine super billige Lösung ist, du kannst es dann auch in, du kannst es theoretisch in die Wand hinter einen Schalter klemmen, dass du quasi über dieses Ding auch an- und ausmachen kannst, den Strom. Und an und für sich eine ganz coole Idee. Das Problem ist nur, also die Hardware ist recht anständig, ist billig, kann man super verwenden, kannst du super so Hacker-Zeug mitmachen. Das Problem ist nur, dass die Firmware von den Dingern der letzte Krampf ist. Und also standardmäßig haben die halt auch irgendeine Ho Chi Minh Enterprises iPhone-Applikation, die eher so fragwürdig aussieht. Und früher konnte man einfach alternative Firmware auf die Dinger flashen. Also die kommen am Anfang hoch, haben einen WLAN und haben so einen kleinen HTTP-Server, wo du dann halt irgendwie sagen kannst, bitte einmal Firmware updaten von dieser URL. Und das ging früher ganz gut. Und jetzt seit der neuesten Version haben sie halt auch irgendein Signing und irgendein Ramsch da mit drin. Wo du ja auch denkst, so, ach, muss das denn jetzt sein? Also gerade so, ich würde eigentlich jetzt gerne die Alternative installieren, aber das geht nicht und downgraden geht auch nicht. Und du kannst natürlich immer einen Flasher, also du kannst natürlich immer Serial Port, dir da irgendwie die Kabel dran löten und dann mit deinem Arduino sonst was Dingens irgendwas drauf flashen. Aber ich habe halt super keine Lust, mir da irgendwelche Kabel dran zu löten. Ich hätte das eher gern so Plug-and-Play und ich habe tatsächlich das Ding jetzt, da gab es ein so ein Projekt, Sonoff und OTA, Sonota, was auch immer. Da gab es eins, das hat gemeint, ja, wir konnten über Wi-Fi die Firmware updaten, aber seit 2 Monaten geht es nicht mehr. Ich habe gedacht, gut, vielleicht kriege ich eine alte Version, leider nein. Und prinzipiell hat es von der Hardware echt gut geklappt, aber leider ist die Firmware-Upgrade-Geschichte jetzt zu und habe ich eigentlich keine Lust mehr, jetzt großartig mir mit Löten die Dinger da anzusetzen. Deswegen schade. Wäre eigentlich super Hardware. Haben auch irgendwie so Schalter für die Wand mit Touchscreen und was weiß ich was, aber $5 für so ein WLAN-kompatibles Schaltding wäre natürlich schon cool gewesen. Und die Alternativfirmware macht dann auch, wie heißt es, MQTT? MTTQ? Keine Ahnung. So ein Protokoll, das eigentlich für so Home Devices, Internet of Things Zeug gedacht ist, wo dann quasi an einen, da kannst du ja so irgendeinen Broker laufen lassen, also Home Assistant bietet zum Beispiel einen an und dann schicken die halt immer ihre Updates an diesen Broker so per Push. Und das wäre eigentlich eine super, super Geschichte gewesen, dass du dann sagst, okay, jede Steckdosenleiste kannst du für $5 irgendwie smart machen, an und für sich nicht. Genau, ja. Das war so mein Mimimi. Wie machen wir das mit dem Lesefuhr? Weil wir sind jetzt schon so halbwegs weit drin. Sollen wir einfach 3 Sätze oder 4 Sätze zu jedem sagen oder sollen wir...
Ja. Ja, wir können ja ein paar Sätze sagen. Ich sortiere jetzt gerade auch mal ein bisschen aus, was ich vielleicht dann in den nächsten Folgen nochmal irgendwie erzählen würde. Die Sachen, wo ich jetzt irgendwie denke, da könnte man ein bisschen länger drüber reden. Vielleicht könnte man da auch einfach mal ein Thema draus machen.
Genau, ja, meine kann ich glaube alle in so 4 Sätzen abhandeln. Also ich versuche unter 20 Sekunden für jedes zu bleiben. Fange ich mal an. Mike Lynn, ein Kollege von mir, hat auf seinem privaten Blog was geschrieben über Booting Secure. Alle neuen Macs haben hier diesen T2-Chip, diese ARM-Coprozessor-Geschichte mit Secure Enclave und Zeug. Und er hat sich jetzt quasi als Teil seines Jobs auch das Ganze mal alles ein bisschen reverse-engineert, wie denn Apple mit ihren neuesten sowohl Hardware-Updates als auch neuen Operating-System-Updates dieses Secure-Boot implementiert. Und echt super interessant zu lesen, wie die dann die Fallbacks machen auf den alten Macs, wo das nicht geht und was das für die Zukunft für macOS irgendwie Provisioning bedeutet. Coole Sache, durchlesen, guter Mann. Der zweite Link, Into the Borg, SSRF Inside Google Production Network, ist ein echt cooler Aufschrieb, wie jemand Daten aus dem Google Production Network extrahiert hat über, die bieten so einen Service an, wo du quasi HTML und JavaScript sanitizen kannst. Mhm. Also so fiese Tags raus, iframes raus, das ganze Zeug. Ja. Und da hat er eben versucht, was rauszufinden und ist echt interessant zu sehen, sein Aufschrieb, wie er so sagt, okay, hier habe ich jetzt die Prozessliste, hier sieht man die Borglets, also diese Scheduler-Dinge innerhalb von Google und echt schön dokumentiert, wie der quasi diese Sicherheitslücke findet, was er dann sieht von dieser Sicherheitslücke und wie der mit Problemen wie zum Beispiel, ich habe keinen Internetzugang, aber ich habe Google-Netzwerkzugang, also App-Engine geht, so Geschichten. Super, super Geschichte. Das nächste ist, glaube ich, deins.
Yep, Source Code is a liability, not an asset. Ja, letzten Endes geht es darum, ich weiß nicht, ich habe schon mit ein paar so Leuten zusammengearbeitet, die dann irgendwie so Code schreiben und Code zu schreiben, aber nicht um Probleme zu lösen. Und wo es im Zweifelsfall darum geht, man muss doch irgendwie total abgefahren Probleme, sich vielleicht sogar selber Probleme schaffen, weil man denkt, man will jetzt ganz viel Code schreiben.
Was könnte man denn mit Docker lösen?
Ja, nee, oder was könnte man denn jetzt mit ganz viel Code, den man selber schreibt, lösen? Oder warum, oder ich komme jetzt auf die Idee, dass ich mir jetzt irgendwie mein eigenes Web-Framework baue, weil vielleicht alle anderen Sachen jetzt nicht gut genug sind oder sonst irgendwas. Und da geht's halt mehr oder weniger darum, dass halt, sagen wir mal, Source Code in irgendwelchen Projekten mit sich rumschleppen, eigentlich eher ein Kostenfaktor ist, der halt sehr viele Dinge langsam macht und sehr viel auch Geld in Form von Zeit kostet.
Ja.
Und kann man sich mal angucken. Also ich fand es sehr erleuchtend, weil letzten Endes als Softwareentwickler unser Job ist es nicht, Source Code zu produzieren, sondern unser Job ist es, Probleme zu lösen. Und wenn es fertige Tools gibt, die schon jemand anders gebaut hat, dann sollte man im Zweifelsfall sehr gute Gründe haben, diese nicht zu benutzen.
Durchaus. Cool. Ja. Nächstes von mir wieder, The Block.io Latency Controller. Ist ein LWN-Artikel, also sehr Linux-zentrisch. Ist ganz interessant, weiß nicht, wie viele Leute diese Probleme haben, aber Joseph Barczyk, auch Kollege von mir, hat einen Latency-Controller für Block.io geschrieben. Es gibt gerade, wenn du so Resource Allocation in C-Groups zum Beispiel machen willst und sagst, hey, Ich habe 18 Sachen hier auf diesem Server laufen. Da sollten, wenn möglich, diese C-Group sollte, braucht sehr schnell ein I.O., die andere braucht's nicht. Und bisher gab es keine Möglichkeit, Latenz wirklich zu garantieren. Man konnte nur Bandbreite garantieren. Mit diesem I.O.-Controller kann man jetzt auch Latenz garantieren. Und es ist ganz interessant, diesen Artikel mal zu lesen, wie das implementiert wird und wo da bisher so die Probleme lagen. Fand ich ganz gut.
Cool. Ich habe hier ein kleines Gist. Das ist einfach nur eine Liste von Dingen, wie man Docker-Ressourcen wieder aufräumt, wenn man sehr viel Docker auf seinem Computer benutzt, wie man alte Images los wird, wie man alte Docker-Container los wird und so weiter. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so super relevant, weil das war jetzt halt schon, ich weiß nicht, ich habe das vor ein paar Monaten benutzt. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch sehr, sehr, sehr viele so irgendwie Docker, was weiß ich, Purge Kommandos, die das vielleicht irgendwie selber können. Das sind halt einfach ein paar Shell-Skripte, mit denen man Zeug wieder aufräumen kann.
Cool, wenn man ein bisschen Docker sauber machen will.
Ja. Einfach mal den Docker sauber machen.
Ich habe noch einen Artikel auch von diesem Gesichtsbuch, dieser Gesichtsbuchfirma, etwas Open Source, SARS, an Efficient System for Self-Contained Executables. Ist eine ganz coole Art Python Binaries, in Anführungszeichen, zu erzeugen. Der hat so ein SquashFS-Dateisystem quasi drin. Und normalerweise, wenn du so Python deployen willst, dann gab's so PAR-Dateien oder PEX-Dateien, wo der quasi eine ZIP-Datei hat und entweder kannst du direkt aus der ZIP-Datei das Zeug importieren oder er extrahiert es temporär, was bedeutet, dass alles halt super lange dauert, weil du startest deine App und erstmal extrahiert die App sich irgendwo nach /temp, schreibt jede Menge Ramsch, obwohl er die Hälfte wahrscheinlich gar nicht braucht davon. Diese SARS funktioniert halt so, dass der einfach so einen Fuse-Mount macht, bedeutet, der mountet das SquashFS, muss also keinerlei Schreiboperationen dafür machen und kann dann sofort anfangen, da Sachen davon zu auszuführen. Und das, wir verwenden es mit Bug, unserem Open Source Build Tool. Also da ist auch schon die Möglichkeit, diese Dinger auf einem Open Source Pfad irgendwie zu generieren. Ganz coole Sache.
Cool. Ich habe hier Webpack from Nothing. Es ist auch ganz lustig, dass auf einer Seite, die heißt whatproblemdoesitsolve.com. ist ein ziemlich cooler Artikel, wo einfach mal so für, wie soll man sagen, die Leute, die noch überhaupt nichts damit zu tun haben, ist erklärt, was denn Webpack so tut und wie man es vielleicht mal von Grund auf einsetzt. Und es ist einfach mal so ein bisschen strukturiert. Okay, du bist jetzt neu in diesem JavaScript-Ökosystem. Was für ein Problem löst denn Webpack? Wie kannst du es denn irgendwie kurz einsetzen?
Wenn du Webpack in zwei Wörtern beschreiben müsstest.
Ein Build-Tool für browserseitiges JavaScript, würde ich mal behaupten.
Es waren jetzt mehr als zwei Wörter, aber ich lasse es nochmal durchgehen.
Passt.
Das klingt gut. Ja. Ich finde, ja. Das zumindest die Leute, die keine Ahnung von Webpack haben, wissen jetzt grob, was auf der Seite steht. Mhm. Von mir gibt's Flavors of Agile. Ich weiß nicht, ob ich den Artikel gut finde. Interessant auf jeden Fall. Da geht einer so durch und beschreibt so 38 abstruse, in Anführungszeichen, Agile Softwareentwicklungsmethodologien, die von irgendwelchen komischen Leuten sich ausgedacht wurden und so Scrum und Kanban und Extreme Programming und dann auch noch ganz komische irgendwie so Corporate Agile Dinger. Ich glaube, es ist so ein bisschen, wenn man im Autounfall.
So ein bisschen die Corporate Agile Abominations.
Genau, man sollte ja nicht den Autounfall anschauen unbedingt, aber man will halt schon wissen, was da los ist. Und so ist es auch mit diesem Flavors of Agile. Das als jemand, der erstaunlicherweise sowas gar nicht mehr macht, ist schon lustig irgendwie. Weiß auch nicht. Ja. Es gibt ja schon Sachen, die waren jetzt nicht schlecht, aber irgendwie aus irgendeinem Grund funktioniert es jetzt auch ohne, von daher.
Ja, also wir lehnen ja, also zumindest jetzt bei mir in unserer aktuellen oder in der Abteilung, in der ich arbeite oder gerade auch jetzt speziell in einem Team, in dem ich arbeite, ist recht viel in Richtung Extreme Programming am Start. Das kann man machen. Also keine Ahnung, ist glaube ich noch eines der vernünftigeren Geschichten.
Ja, ja, ich glaube, das ist auch weniger Prozess, mehr Zusammenhocken und Coden so in der Richtung. Das ist schon mal ganz gut. Ja, auf jeden Fall, da beschreibt die auch unter anderem Extreme Programming, jede Menge Zeug. Jetzt hast du noch 3 Stück.
Ja, da kann man vielleicht auch kurz drüber gehen. Ich habe einmal hier Join Our Startup, we'll cut your pay by 40%. Da geht's halt um diesen Sinn und Unsinn, in irgendwelchen Startups 60, 70 Stunden die Woche zu arbeiten. Und da rechnet hier halt auch der Autor mal ein bisschen runter, was das denn für deinen Stundenlohn bedeutet, wenn du irgendwie so viele Überstunden machst.
Ja, gute Sache.
Kurze Zusammenfassung, lohnt sich nicht.
Ja, so habe ich das auch in Erinnerung.
Ask for advice, not permission. Ist, glaube ich, ein ganz netter Ratschlag, würde ich mal sagen, dass man halt im Zweifelsfall, wenn es jetzt irgendwie um, keine Ahnung, du sollst irgendwelche Entscheidungen treffen und sonst irgendwas, dass dann nicht irgendwie du damit anfängst, indem du irgendwelchen Vorgesetzten oder anderen Kollegen fragst, ey, ich würde gern das und das machen, darf ich das? Weil damit überträgst du halt mehr oder weniger die Verantwortung von dir auf andere, was irgendwie zu uncoolen Situationen führen kann. Sondern eher so, ey, ich hab mir das gerade hier so und so überlegt, was hältst du denn davon? So nach dem Motto, dass du jetzt halt sagst, okay, jemand kann dir da eine Meinung dazu sagen, aber du erwartest jetzt keine Absolution und könnt, ja, sowas.
Klingt gut.
Also es ist auf jeden Fall, ist ein relativ kurzer Artikel, kann man sich mal kurz durchlesen. Dann habe ich noch ein bisschen was Lustiges. The Software Engineer's Guide to Asserting Dominance in the Workspace. Das ist eher so polemisch. Kann man sich mal durchlesen. Ich fand's sehr amüsant zu lesen. Also nicht so ernst nehmen, aber ist lustig.
Picks. Wir haben über viele schon so halb geredet, aber ich sag, wir sammeln die jetzt einfach nochmal, runden die nochmal auf. Was sind denn Apple TV Screensavers? Ich habe jetzt auf den Link noch nicht geklickt. Erklär mir mal.
Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Projekt. Das ist so eine Geschichte, die man auf GitHub bekommt, wo es einen Installer gibt. Und damit kann man sich quasi diese Apple TV Aerial
Screensavers, die Flyover.
Diese ganzen Flyover-Dinger, die man halt so kennt auf dem Apple TV, die kann man sich damit auf dem Mac installieren und kann die halt auf dem Mac als Screensaver benutzen. Ich weiß gar nicht, wie das unter der Haube so funktioniert. Das ist einfach irgendwie, es gibt's irgendwie auf GitHub. Man kann da irgendwie einen Installer runterladen und das tut dann irgendwie.
Ja, normalerweise hat Apple immer all ihre Rohartefakte in irgendeiner XML-Plist, die gzipped ist, irgendwo verfügbar, in Anführungszeichen. Deswegen. Ja. Aber kann man genau das danach schauen, wie das.
Genau, das ist es. Das ist halt irgendwie irgendwelche Skripte, die man sich installieren kann, die dann wahrscheinlich auch, weil ich habe auch das Gefühl, da kommen auch immer mal neue dazu.
Oh ja, echt oft.
Ich glaube, der holt die sich dann auch irgendwie aus dem Netz und so. Ist gut, ist auch irgendwie Open Source, wenn man sich mal angucken will, wie es eigentlich funktioniert.
Kommt gut. Kommt gut.
Das Einzige, was ich ein bisschen, das ist jetzt ein Mini, das ist auch Jammern auf einem unglaublich hohen Niveau. Ich fände es gut, wenn es die auch in einer höheren Auflösung gäbe. Weil ich auf der Arbeit habe ich halt irgendwie hier meine 4K-Monitore. Wenn das dann irgendwie nur ein Full HD ist, dann sieht es schon ein bisschen pixelig und verwaschen aus.
Wir leiden alle auch mit gerade.
Leiden alle schon sehr hart.
Ja. Genau. Was ist denn Panorama? Nee, was?
Ich würde es Panora aussprechen.
Geht ja nur Panera, da gibt es Suppe und Brot.
Also Panora ist, das ist ganz cool. Das ist eine iOS-App, mit der man so Bilder, also vor allem Panoramas, aufsplitten kann. Du hast es wahrscheinlich schon mal gesehen, richtig. Was man so zum Beispiel auf Instagram öfter sieht. Die haben ja so diese Karussell-Collection-Funktion. Und die kann man sehr gut verwenden, um quasi Panoramas in einzelne Bilder aufzusplitten, sodass man da von rechts, von links nach rechts so durchswipen kann.
Ja.
Ja, und das ist halt einfach eine App, die einem sowas so ein bisschen automatisiert.
Cool.
Und du kannst dann halt sagen, hey, ich habe jetzt hier mal ein lustiges Panorama mit meinem Handy gemacht oder, keine Ahnung, irgendwie Bilder mit Lightroom zusammengestitcht oder sonst was. Das kann man ja alles auch sehr viel automatisch machen. Also gerade auch so Bilder, zu so Kantenfindung und so zusammenfügen. Das funktioniert ja auch relativ gut in Software.
Dufte.
Kann man das halt einfach so automatisieren. Der schneidet einem dann so ein paar Bilder, dass es halt irgendwie so in dem One by One, also in diesem quadratischen Format passt. Und dann kann man da halt einfach so relativ gut durchswipen. Mhm.
Dufte.
Also über die Samsung USB-C SSD, die muss ich nachher und
Touch Retouch haben wir so, da wollte ich, weil das genau. Habe ich ursprünglich mal dir empfohlen.
Ja.
Super gute App eigentlich dafür, dass sie, also kennen gar nicht so viele, aber es ist ja immer so, man macht dann ein Foto und genau in dem Moment läuft dann entweder irgend so ein Honk 18 Meter entfernt irgendwie so klein durchs Bild oder ist irgendwie, du hast dich nicht weit genug nach rechts gedreht und dann ist noch das Stromkabel irgendwie so halb durchs Bild.
Ja, oder was halt bei mir zum Beispiel oft passiert, ich mache relativ viele Bilder in den Bergen, im Wald oder sonst was, dass man halt irgendwie, während man ein Foto gemacht hat, gar nicht realisiert hat, dass da irgendwie noch ein Ast ins Bild reinragt, den man da irgendwie gar nicht haben will oder sowas.
Touch Retouch kann dann auch, ist auf eine iOS-App und da kannst du einfach dieses Foto öffnen und recht einfach durch so einen, ähnlich wie wahrscheinlich in Photoshop und anderen Programmen auch, durch so quasi einen Magic Marker quasi markieren, welches Objekt du denn jetzt gerne nicht mehr im Bild haben würdest. Und der interpoliert dann da recht gut eigentlich die Umgebung weiter in dieses Objekt rein, dass es dann im Endeffekt komplett verschwindet. Oder er kann auch so Linien, wenn sie gerade sind, recht gut wegmachen.
Also der Fachbegriff für dieses Ding aus der Photoshop-Welt ist Content Aware Fill. Also der guckt einfach so, ja, wie sehen die Pixel um diesen Bereich, den du da weghaben willst, an und aus und interpoliert dann halt und macht da halt so ein paar wiederholende Patterns rein und so. In Situationen, wo das nicht besonders gut funktioniert, was auch ziemlich cool ist, hat Touch Retouch nämlich auch noch einen Clone Stamp Tool mit drin, wo man einfach sagen kann, ja, nimm doch hier mal irgendwie die Quellpixel aus dem Bereich vom Bild und jedes Mal, wenn ich da drüber mal, dann nimm doch die aus dem.
Ja, also, und der macht halt auch gutes Blending außen, also dass er nicht das so harte Kanten reinmacht, sondern der macht das schon.
Genau, es gibt da noch so ein paar Sachen, also es gibt da auch so Photoshop Mobile, was auch ähnliche Sachen kann. Wo wir es vorhin schon von hatten, was ich jetzt halt auch so zur so Foto-Retouch oder ja, so sagen wir mal, ein bisschen Aufhübsch-Geschichten benutzt, ist halt Lightroom, benutze ich halt auch die Mobile-Version auf dem iPhone und auf dem iPad. Wird auch immer mächtiger. Also da kann man auch schon sehr viele Dinge tun, die auf der Desktop-Variante passiert. Und es ist bei mir immer so auch so ein bisschen eine Beschäftigung, wenn ich dann morgens mit dem Bus zur Arbeit fahre, dann
Hast du was zu tun?
Habe ich ein bisschen, nehme ich mir ein paar Minuten, um irgendwelche Bilder noch ein bisschen zu editieren. Und dann poste ich die und solche Dinge.
Mhm. Cool. Ja. Das klingt doch gut. Samsung USB-C SSD, das ist die, wo du vorher gemeint hast, wo der beide Kabel hat?
Ja, genau. Also das ist einfach so eine USB-SSD, die hat so, wie soll man sagen, ein bisschen größer als irgendwie so eine Streichholzschachtel. Ist super leicht, klein, ist ganz nett. Du hast halt entweder, das Ding hat eigentlich nur einen USB-C-Anschluss und du hast entweder ein Kabel, was auf beiden Seiten USB-C hat oder auf der einen Seite USB-C und auf der anderen Seite USB-A, dass du es halt auch noch in Legacy-Devices reinstecken kannst.
Ja. Okay, da ist also aber auch der Speicher ist da mit drin, also das ist nicht nur so eine Hülle, wo du dann irgendwie so eine M2-SSD reintust, sondern...
Nee, das ist komplett alles mit eingebaut und so. Also es gibt es, glaube ich, bis zu... ich weiß, dass es ein Terabyte gibt, vielleicht gibt es auch noch mehr. Ja, und ich habe die irgendwie letztes Jahr irgendwie beim Black Friday gekauft. Also die Dinger sind auch nicht mehr so teuer, wie man denkt. Also ich muss jetzt mal kurz gucken...
Ja, aber es ist so eine nette kleine Platte, die du notfalls auch mal kurz in die Hosentasche tun kannst oder so.
Ja, auf jeden Fall.
Cool. Das klingt doch
gut. Ich gucke jetzt gerade mal, was so ein Ding aktuell kostet. Ach, das ist ja irgendwie $128 für 500 Gigabyte.
Ja, nicht am billigsten, aber auch nicht am teuersten.
Nee, also die gehen bis 2 Terabyte hoch. Die sind dann auch immer noch so klein, aber kosten dann 2 Terabyte sind irgendwie knapp $660.
Krass.
Okay. Ja, aber ist auf jeden Fall
funktioniert
total gut. Irgendwie macht mehrere hundert Megabytes die Sekunde an Schreib- und Lesedurchsatz.
Finde ich gut.
Wo man gerade bei USB-Gadgets war.
Richtig, finde ich auch gut, deinen nächsten.
Ja. Habe ich mir letzten Winter mal gekauft, weil es nervt
was,
mich.
Was ist es denn? Wir haben es noch gar nicht gesagt.
Genau, ein USB-Feuerzeug.
Richtig.
Das hört sich total lächerlich an irgendwie. Aber das ist eine Technologie, die ich sehr interessant finde.
Schon Sinn so, weil im Normalfall willst du immer irgendwie die Kerzen anmachen, aber dein Feuerzeug ist dann entweder aus oder die blöde Flamme verbrennt dir dann immer den Daumen, bevor die Kerze angeht.
Ja, und es gibt ja dann auch diese länglichen Feuerzeuge, die dann halt auch irgendwie
so für Herd anmachen oft auch früher genutzt wurden.
Ne? Ja, ja. Also sind irgendwie nervig, so, weil immer, wenn man sie braucht, ist dann entweder das Gas leer oder die Zündung funktioniert, diese Piezo-Zündungsgeschichten funktionieren nicht richtig oder du hast es aussehen mal ins Gas,
in die Flamme zu lang gehalten.
In die Flamme gehalten, da ist irgendwas verschmort oder sonst irgendwas oder wenn du die auch so nach unten, also wenn man, das ist bei uns stehen relativ in Bodennähe relativ viele Kerzen, wo man dann halt entsprechend auch, der Winkel so aussieht, dass die Flamme selber das Feuerzeug ein bisschen ankokelt.
Richtig, ja, das meine ich ja. Oder im Zweifelsfall deinen Daumen, wenn du keine mit langem Hals hast. Aber ja. Und jetzt das USB.
Ja, das USB-Feuerzeug, das ist ganz cool, weil das ist einfach so für ein Teil, das hat einen Akku, kann man per Micro-USB laden. Und da wird dann halt einfach so ein, über Strom zwischen zwei Elektroden so ein Lichtstrahl, ein Lichtbogen erzeugt, wo man dann einfach, da kann man dann einfach irgendwie einen Kerzendocht reinhalten, dann macht es kurz bzzzt und dann geht es, fängt das Ding halt Feuer. Mhm. So. Das ist ungefähr alles, wofür wir irgendwelche Feuerzeuge benutzen, nämlich Kerzen anmachen im Zweifelsfall. Stimmt nicht ganz, wenn wir irgendwie campen oder backpacken gehen, dann haben wir nochmal so ein Legacy-Feuerzeug dabei, um den Gasbrenner, also den Gaskocher anzumachen, um irgendwelche Essen in der Wildnis zu kochen. Aber für sowas gerade ist ist vielleicht jetzt gerade nicht die richtige Jahreszeit, um dann irgendwelche Kerzen und sonstige Geschichten zu empfehlen.
Abends zum Licht machen. Also wir haben auch zwei. Ich habe auch eins jetzt mit langem Hals, wo der Hals biegsam ist quasi.
Ja, genau, haben wir auch.
Und eins, wo es so aussieht wie normales Feuerzeug. Das ist eher nervig, weil da kommst du immer noch nicht richtig in die Kerze mit rein. Mhm. Aber beide auch ladbar, beide mit irgendeiner Batterie. Ich glaube, ich musste die noch nie wirklich laden, aber theoretisch könnte ich es laden, wenn ich wollte. Ja. Und auch super, super großer Fan, gerade zum Kerzen anmachen. Ist auch nicht die Gefahr, dass du irgendwie den Finger da reinhältst oder sonst irgendwas. Top. Genau, die letzten zwei Pflei, dann haben wir es hinter uns.
Ich glaube, das eine können wir relativ schnell überspringen, weil da haben wir schon drüber geredet, dass man irgendwie den Raspberry Pi als Netzwerkanalyse-Tool benutzen kann.
Smokeping, gute Geschichte,
haben wir geredet. Ja, Smokeping oder irgendwie, keine Ahnung, ganz einfach irgendwelche Ping oder Traceroute oder sonst irgendwas laufen lassen und in eine Textdatei reinpipen. Das kann man im Zweifelsfall auch machen, wenn man jetzt nur mal ein paar Stunden analysieren will. Da muss ich mal einen Tweet verlinken, wenn ich den wiederfinde. Das hat bei uns irgendwie in der Firma vor ein paar Tagen angefangen, dass irgendjemand einen Tweet gefunden hat, wo irgendwie empfohlen wurde, dass jeder in seinem Chat, Firmenchat, einfach einen Chatroom namens Yelling eröffnen sollte.
Alles und all das, Caps natürlich.
Ja, das haben wir gemacht und das ist halt quasi Caps Lock required und das ist einfach nur so mal, um seine Frustration, die man gerade irgendwie fühlt, in einen Raum rein zu brüllen, in den virtuellen Raum. Und das hat schon für sehr viel Spaß gesorgt in den letzten paar Tagen.
Ausgezeichnet. Einfach mal schreien. Muss auch
einfach
mal sein.
Schreien.
Super. Yep. Katastrophale Aufnahme, aber eigentlich vom Content her ganz okay, glaube ich.
Yep.
Sollten
wir uns doch verabschieden, vielleicht.
Würde ich auch sagen. Machen wir den Klassiker?
Wie war denn der Klassiker? Ich erinnere mich nicht mehr.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Ich habe keine Ahnung.
Tschüss. Oh Gott, awkward.
Nee, ich habe vergessen, was das dritte ist. Ich habe immer nur am Gerät gesagt, deswegen.
Ja.
Aber ist, naja, egal. Wir sagen jetzt einfach mal Tschüss, danke fürs Zuhören. Das nächste Mal dann mit wahrscheinlich besserer Audioqualität und vielleicht auch mal schneller als in 10 Monaten.
Ja, vielleicht, vielleicht. Also ich meine, wir hatten das Dokument für die Folge 4 hatten wir ja schon irgendwie seit ungefähr 10 Monaten rumliegen.
Ich glaube, das Dokument für die Folge 5 liegt dann seit grob 6 Monaten daneben.
Nee, das liegt ungefähr seit gestern daneben.
Gestern, okay. Ja. Hast du gut gearbeitet, sag mal. Sind wir nicht so. Ja, aber danke fürs Zuhören und bis hoffentlich bald.
Tschüss.
Tschüss.